Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Aloha.
Guten Abend.
Ja, wir empfangen euch mit der Banger-Intro und entlassen euch mit der smoothen Outro.
Ist die so smooth im Vergleich?
Die ist ein bisschen smoother, ja. Schon durchdacht.
Haben uns was überlegt.
Was Lido nicht aufgefallen ist in den letzten 350 Episoden.
Naja, komm. Wir wissen beide, dass das ursprünglich mal anders konzipiert war.
Es war anders konzipiert. Warum halt das so? Wie anders konzipiert?
Na, die Beats, die waren ja ursprünglich beide Optionen fürs Intro. Und ursprünglich hatten wir das ja mal gesplittet und da klang das eine so und das andere so und dann...
War das am Anfang nicht so, dass wir gar keine Outro hatten? Haben wir nicht später erst die Outro... Ich glaube, wir haben uns später erst entschieden, dafür ein Outro mit reinzunehmen.
Nee,
damit
gar
das nicht ganz so.
Ich bin mir nicht
sicher. Ich glaube, ja.
Boah.
Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, mich daran zu erinnern.
Du willst mich jetzt veranlassen, in uralte Episoden reinzuhören.
Wir haben ja etliche HörerInnen, die in die uralten Episoden reinhören. Insofern, vielleicht könnt ihr uns da aufklären, was sich da geändert hat. Wir blicken da nicht mehr durch. Und zudem ist ja schon ungewohnt, dass ich mit dir hier sitze und alleine aufnehme, weil es ist ja ein bisschen Bukake-Party in der letzten Woche gewesen. Jeder mit jedem und der vom Mikrofon und dann wurden die beiden abgelöst von anderen zwei. Und
ja,
nur ohne Kampfschatz.
Ja. Das haben wir da für einen Film gehabt und so.
Musste Lee kurz überlegen. Ja, stimmt.
Nein, aber in letzter Zeit haben wir wirklich viele Auftragsfilme gehabt, wo eine Menge gevögelt wird.
Ja, das stimmt. Ich habe mich auch gefragt, weil wir haben ja noch Salo, der ja praktisch auch noch diese Auftragsschippe von September ist. Und ich meine, ich kann ja nachvollziehen, dass im Oktober so viele Horrorfilme reingeschmissen werden, der sogenannte Schocktober und so und Halloween-Monat. Aber dass der September so ein Sexmonat ist oder so, ist, war mir jetzt neu. Warum der jetzt?
September.
Der September, hey, Lee. In Bestform.
Ja, der war richtig anspruchsvoll, du.
Nicht schlecht. Mhm. Ja, wenn wir so sexy eingestiegen sind, muss ich mich bei einigen Damen und unserer Hörerschaft und unserer Supporterschaft entschuldigen. Ich glaube, ich habe Fake News verbreitet, habe gesagt, in der 20er Losziehung war ja auch die eine oder andere Lady dabei. Stimmt nicht. Mhm. Ist einfach eine reine Schwanzparade bei dieser 20er Ziehung. Also ihr wart diesmal nicht am Start. Und ich habe bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ganz vergessen, dass auch Kitty diesen Film in den Lostopf geschmissen hat. Also ich habe jetzt zwar Jürgen genannt als Lossupporter und Jan als Auftragssupporter, aber auch Kitty ist die Lossupporterin, die diesen Film gerne rezensiert haben wollte. Also nochmal nachträglich hier ein Gruß an dich und nach Potsdam.
Ja.
Also wir lieben euch Ladies, aber sorry. Der Lostopf hat entschieden, was sollen wir machen?
Naja, die sind halt auch wirklich in der Unterzahl.
Das stimmt wohl, ja.
Aber das geht ja auch den Leuten, die es hören, so. Oder ist bei den Leuten so.
Echt, ja. In meiner Vorstellung dachte ich, dass zumindest die Hörerschaft aus 50% Frauen besteht, aber sich wenig halt als Supporterin geoutet haben. Vielleicht haben die keinen Job. Vielleicht sind die meisten Frauen, die uns hören, dann doch arbeitslos. Und die halt arbeiten, haben es halt geschafft, uns bei Patreon und Steady zu supporten.
Naja, aber selbst wenn uns da einige hören würden, würden die ja in den Statistiken auftauchen und das ist halt schon primär männlich.
Aber man könnte auch angeben, dass man männlich ist, obwohl man weiblich ist, oder?
Ja, und du glaubst ausgerechnet, viele von denen hören uns dann.
Ich glaube schon, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Mhm.
Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang, ja?
Ich glaube, ja. Ich glaube, es sind Hochstaplerinnen.
Ach, okay.
In unserer
Gut, auch die sind. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ey. Mehr Girlpower, wisst ihr doch.
Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall noch Raum nach oben.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube, das ist generell so, ne, in dieser Film-Podcast-Sache.
Ja, irgendwie schon, aber wenn du so bei YouTube mal guckst oder so diese Film-Influencer, diese Filmfluencerin, wie die sich nennen?
Filmfluencer wahrscheinlich.
Filmfluencerin, ja. Sorry. Ich kenne mich mit dieser modernen Jugendsprache nicht so aus. Mhm. Da ist Lee mehr am Puls der Zeit.
Meinst du?
Da sind schon viele weibliche Wesen unterwegs, die da ihre Filme rezensieren und so. Und so in den ganzen Formaten hast du ja auch oft auch Ladies zu Gast.
Ja, klar. Die sind auch recht erfolgreich damit, aber das ändert wenig daran, dass zumindest mal unsere Hörerschaft halt primär männlich ist.
Ja, definitiv. Aber vor dem Mikrofon ist ja auch nicht gerade viel weibliche Beteiligung.
Nö.
Sollen wir Dave eine Perücke aufsetzen oder so?
Danke.
Reicht nicht, oder?
Oh Mann, Alter.
Ja. Wer will das sehen?
Fängt mit einer Entschuldigung an und dann haut er am Ende sowas raus, ey.
Sowas.
Nee, aber ich plane da schon wieder das nächste Ding.
Du planst das nächste Ding.
Ich muss ja mal wieder ein Special machen, was gut funktioniert und mal ein paar Ladies zieht.
Ach so, ja, okay, ja, kümmere dich drum.
Ja.
Bin sehr gespannt, worum es da gehen wird.
Mhm. Ist auf jeden Fall weibliche Beteiligung geplant.
Mit weiblicher Beteiligung, ja. Okay. Ist es denn ähnlich wie dein letztes Special auch etwas, was von vielen weiblichen Leuten auch gesehen wird?
Aber hallo.
Ach so, geht doch in die Richtung, ja. Mhm. Lee reitet die Welle weiter.
Naja, also jetzt...
Er schielt auf die Streams und sagt, okay, das mache ich nochmal.
Natürlich, Alter.
Wow.
Vor allem,
ich dachte, wir machen das hier aus Leidenschaft.
Ja, machen wir auch, aber mir geht's. Jetzt hatten wir es minutenlang davon, dass wir viel zu wenig weibliche Hörerinnen haben.
Ja, hast ja recht.
So, und solche Episoden sind nun mal Episoden, die dann auch hin und wieder von Frauen gehört werden.
Das ist auch die am meisten gestreamte Episode in diesem Jahr.
Ja.
Und danach kommt die Herr-der-Ringe-Episode, was auch ein Special war.
Mhm.
Und dann an dritter Stelle kommt tatsächlich völlig random die Episode mit Erik. Also wir hatten ja eine Menge
Illustrationen. War da nicht noch irgendeine runde Nummer so gut, weil wir da so viele Gäste hatten?
So viele runde Nummern hatten wir gar nicht mit Gästen dieses Jahr. Du meinst jetzt generell? Ich rede ja nur von diesem Jahr.
Ach so.
Ich habe ja die Statistik für dieses Jahr aufgestellt, weil wir Richtung Ende gehen. Und die beste Episode neben diesen beiden Specials war tatsächlich die mit Erik, obwohl wir riesenprominente Gäste hier hatten. Aber Erik, mein DJ-Kollege.
Macht sie alle platt, Alter.
Der macht sie alle platt.
Ja, nice.
Der hat die meistgestreamte Episode geholt. Ich weiß nicht, was da genau das Line-Up war, aber cool.
Ja, hin und wieder wirkt es ja auch wirklich random. Also wenn wir das so gut beeinflussen könnten, würden wir es wahrscheinlich gezielter angehen.
Mhm.
Aber du hast ja schon recht. Wir sind da ja eh viel zu wenig in die Richtung ambitioniert.
Ja, wir sind lax. Aber wir müssen uns trotzdem bedanken, dass ihr uns im sechsten Jahr mittlerweile natürlich auch so zahlreich unterstützt und hört. Und viele uns ja auch über mehrere Jahre treu geblieben sind und dann auch bei Patreon Steady von Jahr zu Jahr auch immer wieder unterstützen.
Ja,
und,
voll geil.
Die wachsen ja mit uns mit. Das ist wirklich stark.
Und auch wenn wir nicht in dem Ausmaß wachsen, oh Gott.
Schöner Satz. Schönes Sätzchen, wollte ich sagen. Schöner Satz. Schönes Sätzchen.
Dass wir da finanziell irgendwie viel von hätten.
Nee.
Ist das ja irgendwie auch gleichzeitig cool, weil, also nicht, dass da so wenig Geld bei rumkommt, sondern dass das eben dann dadurch so eine Gemeinschaft ist, die sich dann eben auch untereinander austauscht. Und dass das halt eben, das sind schon so.
Ja, voll.
Krasse Leute. Voll gut.
Also reich geworden sind wir dann in 5 Jahren Patreon und Steady nicht, können wir erwähnen. Nee. Aber können uns auch nicht leisten, davon irgendwie privat irgendwas abzuzweigen oder unsere Jobs aufzugeben. Soweit ist es nicht gekommen.
Nee.
Wäre natürlich schön, aber da arbeiten wir doch dran. Aber zumindest sind wir break-even und haben keine Ausgaben so bei
denen. Das stimmt, ja, das ist ja auch schon viel wert.
Weißt du, wir zahlen so ein Jahresticket für unsere York-Kinos hier und zahlen zumindest für die Kinobesuche, die wir dann hier berichten, für euch nicht. Für die Technik sind wir, geht zumindest aus der Supporterkasse raus und so. Also
das
unterstützt
voll cool,
uns da schon.
Auf jeden Fall.
Ziemlich, ziemlich gut.
Ja klar, durch euch haben wir keine Kosten.
Auf jeden Fall. Deswegen.
Außer die ganze Zeit natürlich, die wir da investieren.
Die viele Zeit, meine Güte, wo ist die Zeit hin?
Ja. Ja, nein, das ist gerade am Jahresende dann schon, jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit über das Jahresende, ist ja Quatsch. Aber.
Naja, die Weihnachtsschokolade wird schon langsam in den Supermarkt.
Ja, erzähl mir nichts. Ja. Auf jeden, Alter.
Ja.
Und es ist so absurd, wie teuer so ein Quatsch geworden ist, ne?
Mhm.
Also gerade ich esse ja echt viele Süßigkeiten.
Ja, ja.
Digga, ist der Scheiß teuer geworden.
Aber es ist ja schon feines Zeug. Das ist ja schon so mit Zimt und Marzipan und so. Das sind ja jetzt nicht so eine Billo-Schokoladen, sondern zu Weihnachten kommen auch so feine
Sachen.
Aber
auch die Billo-Schokolade ist arschteuer geworden.
Ja gut, das stimmt, generell.
Und ich finde es so dreist, weil Haribo jetzt zum Beispiel einfach super kleine Verpackungen hat mittlerweile. Und aber das Ding kostet halt genau das gleiche, wenn nicht noch mehr.
What the fuck, Haribo? Von euch wollen wir nicht gesponsert werden. Betrügerverein.
Na, chill doch, Alter.
Ey.
Gibt's gleich wieder die nächsten Klagen.
Und ich habe mich immer gewehrt gegen von wegen so, gut, Müllermilch und so, der Geschäftsführer hat ja komische politische Ansichten. Bayer halt, ja, was willst du erwarten von Bayern? Erzkonservatives Bundesland, nicht alle natürlich. Hallo, wir haben auch Support aus Bayern.
Ja, eben.
Aber ich war dann immer so, man muss Politik schon von Kakao trennen, deswegen, ich mag halt Müllermilch. Und jetzt machen die halt offiziell, macht halt die AfD Werbung für die Müllermilch. Ich gesagt, Alter, okay. Ihr wollt es aber auch wissen, Alter. Ihr wollt mich aber auch herausfordern. So.
Du bist immer noch nicht vom Zug abgesprungen.
Nee, da hört es bei mir auch wirklich tatsächlich auf. Jetzt, wo ich diese Werbung gesehen habe, habe ich gesagt so, Digga, so gut ihr schmeckt, aber fast zur Hölle, Alter. Ich kann doch nicht einen Kakao
trinken. Hat gedauert, aber schön, auch bei
dir. Als Gastarbeitersohn kann ich doch nicht irgendwie Kakao trinken, die irgendwie von der AfD beworben wird. Nee, da hört es dann auf, ey, wirklich da.
Sehr schön.
Das geht nicht. So habe ich halt gesagt, ja gut, es hat ein Geschäftsführer, der ist so schwarz, scharf und sind da nicht alle so in der Fabrik, aber jetzt kann ich es nicht mehr entschuldigen.
Kennst schon den Spruch, ne, mit dem Fisch und Stinken und so.
Ja, wo der anfängt zu stinken und so, ist klar.
Tja.
Wer ist hier der Geschäftsführer?
Na, zum Glück sind wir das ja beide.
Was sind wir beide zu gleichen Anteil?
Ja, ja.
Kann ein Fisch auch gleichzeitig von beiden Seiten stinken?
Das ist eh ein recht kleiner Fisch, so gesehen.
Ziemlich kleiner Fisch, ja, ist ein Thunfisch.
Das ist quasi nur eine Geschäftsführung.
Ja.
Praktikanten und Azubis sind alle abgesprungen?
Alle abgesprungen, alle gekündigt. Ja. Siehst du mal, wie wohl die sich fühlen hier. Ich möchte diesen Titel des Azubis nicht mehr. Okay. Ich will ein eigenes Format.
Sind noch ein paar Stellen frei.
Ja.
Naja.
Ja, sind noch ein paar Stellen frei. Gut.
So.
Grüße an die Bastler, wenn wir die schon indirekt erwähnt haben. Die bringen auch immer fleißig neue Episoden raus am Freitag im Wechsel mit uns. Okay. Aber jetzt gibt es erstmal eine gepflegte Dienstagsepisode mit ganzen drei Auftragsfilmen aus eurem Portfolio, das ihr uns im September rübergeflankt habt.
Ja. Yep.
Und da werden wir jetzt drei Filme abhaken. Mit welchem fangen wir an?
Da bin ich leidenschaftslos.
Hast du Präferenzen? Naja gut, dann sage ich mal, Grüße an Marci, wenn es dir egal ist.
Mhm.
Und dann reden wir über den Film Elmer alias A Brain Damage aus dem Jahr 1988.
Kanntest du den schon?
Nein.
Aber du hast sehr überzeugend erstmal den deutschen Titel rausgehauen. War der dir in irgendeiner Form geläufig?
Der ist mir schon ab und zu untergekommen tatsächlich. Ja.
Ach, okay.
Ja.
Und das ist ja spannend, ey, weil ich finde gerade den deutschen Titel, also er heißt ja dann auch auf Deutsch wahrscheinlich so, aber das ist ja in der Handlung ein Ding, dass er eben nicht Elmer heißt, sondern halt Aylmer.
Ja, ja, das ist ein Ding.
Und deswegen finde ich das irgendwie weird mit dem deutschen Titel mal wieder.
Ich finde es auch ehrlich gesagt weird, dass die Filmografie von Frank Henenlotter erst in diesem Podcast letztendlich ans Tageslicht gekommen ist bei mir. Weil natürlich sind mir die Plakate und die Cover und die VHS-Kassette von Basket Case und Co. schon untergekommen. Natürlich kennt man die. Aber ich habe keinen von ihnen gesehen. Und hier im Rahmen des Podcasts habe ich halt Frankenhooker gesehen. Ich habe Basket Case gesehen und jetzt hier Brain Damage alias Elmer.
Mhm.
Und vorher hatte ich mit dem Herrn nichts am Hut. Schon ganz witzig.
Ja.
Und hat viele genreaffine Kollegen und Kolleginnen halt auch in unserer Hörerschaft und Supporterschaft.
Ja, aber so viel hat er ja nicht gemacht. Ne?
Nee, so viel hat er nicht
13
gemacht.
13 Credits.
Ja.
Das ist überschaubar, aber jetzt ist das eben schon der dritte Film von ihm hier.
Richtig. Aber wir raten ja erstmal.
Ja, neuer Monat.
Ich finde tatsächlich... Bist
du motiviert?
Ich bin sehr motiviert, aber ich finde, wenn ich mir das Line-Up dieser drei gemeinsamen Filme heute angucke, ist das nicht die leichteste Episode, was das Punkteraten angeht.
Ich verspreche dir, dass mein Film leicht ist.
Dein Film ist zumindest leicht. Okay, gut. Also, auch das hier ist wieder so ein Ding, so Alter... Wie viele Joints hast du geraucht, als du den gesehen hast?
Ist das der Maßstab?
Ist das eine Frage, die man stellen kann? Ich sag eine 6.
Mhm.
Oh Gott.
Was?
Naja, du hast dein Lachen unterdrückt.
So unterdrückt war das nicht.
Das ist kein gutes Zeichen.
Meinst du?
Oder so ein Props-Zeichen kann auch sein.
Mhm.
So, hey, guess.
Ja,
hey, geil, cool, 4 Punkte daneben.
Ich habe mir für dich eine 7,5 aufgeschrieben.
Uiuiui, jetzt aber. 7,5, okay.
Ja. Naja, also ich muss zugeben, auch hier habe ich wieder mit mir gehadert, weil da ist ja alles drin. Also, weil entweder du kannst halt was mit dem Quatsch anfangen oder nicht.
Könnte so eine Spin-off-Figur von Meet the Feebles gewesen sein, der seinen eigenen Film gekriegt hat.
Ja,
ja, aber ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wie ich konnte mich echt nicht mehr erinnern, wie Basket Case bei dir weggekommen ist. Frankenhooker war ja, glaube ich, ein Losfilm von mir, den du nicht gesehen hast.
Richtig. Wollte ich aber auch immer mal sehen.
Wolltest du auch mal sehen.
Ja.
Bei mir haben die beiden Filme ja nicht so gut gepunktet. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hattest.
Mhm.
Weil ich bin mit seinem Stil nicht so warm geworden.
Mhm.
Was aber ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, wie ich Frank Henenlotter finde. Weil der hat auf seinen Scheiben, die ich gesehen habe von ihm, hat er ganz viele Specials, weil er die Drehorte besucht. Mhm. Der ist immer noch mit der Crew befreundet. Der besucht halt so Conventions. gerade hier auf der Brain Damage Blu-ray war ein Special von so einem beinharten Fan, der Überfan von diesem Film ist und alle möglichen Requisiten, alle Plakate aus irgendwelchen Herren Ländern gekauft hat. Und mit dem hat er Kontakt aufgenommen, hat ihm ein Drehbuch geschenkt, weißt du, ein Originaldrehbuch aus dem Film und so. Und der hat eine Band, wo die halt Songs irgendwie performen, die halt irgendwie mit dem Film zusammenhängen und so. Mhm. Und also so diese Fanliebe, die gibt er auch gern zurück. Und das ist keiner, der jetzt sagt so, ja, nee, mit denen habe ich nichts zu tun, sondern das ist einer, der sehr publikumsnah ist. Und deswegen ist mir Frank Henenlotter als Typ ist mir sehr sympathisch. Aber das heißt nicht, dass ich seine Filme jetzt komplett einhellig, ohne Kritik geil finde. Aber kommen wir sicher noch zu.
Ja, aber irgendwie hätte ich mir halt vorstellen können, dass du hier einiges gut findest.
Einiges, ja.
Aber nicht alles.
Aber nicht alles, ja, da kommen wir noch zu. Das, was seine Filme zumindest gemeinsam haben, ist, dass sie definitiv nicht für einen sehr hohen Taler entstanden sind. Also auch der hier hat ein Budget von 400.000.
Ich habe 900.000, witzig.
Du hast 900.000. Ich habe in einem Interview von ihm die 400.000 rausgeschrieben, die er genannt hat, aber ich weiß nicht, was da jetzt noch mit reinkommt. Ist.
Das ist ja interessant. Aber auf jeden Fall wenig.
Ja, definitiv.
Das aber ist halt noch ein Independent-Filmer, ne? Das ist ja schon vielleicht auch mit ein Grund, warum der so beinharte Fans hat.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, tatsächlich ist das Budget im Gegensatz zu Basket Case noch gestiegen, weil ich glaube, der war bei 30.000 oder 40.000 oder so.
Ja.
Also das, der hier mit 400.000 ist auf jeden Fall ein Sprung.
Mhm.
Aber natürlich.
Ja, aber gerade von Basket Case gab es ja dann noch mehrere Teile, ne?
Ja, ja. Die waren alle von ihm. Die habe ich halt, das sind die Filme aus seiner Filmografie, die ich nicht gesehen habe.
Mhm.
Ja, willst du mal erzählen, worum es geht?
Ja, das ist schon herrlich weird. Wir sind in New York City, das ist ja schon mal eine gute Sache.
Das finde ich ganz geil bei seinen Filmen. Du merkst irgendwie diesen New York-Flair. Ja. Weißt du? Immer irgendwie in der Subway
New York
und so.
In den 80s ist schon auch nochmal echt speziell. So deswegen, also da war ich tatsächlich gleich irgendwie mit bei, zumal der Look halt auch, also man merkt die Zeit einfach voll
so
an
ein bisschen,
allem.
Ja, so ein bisschen die Taxi-Driver-Wurzeln sind noch zu sehen. Irgendwie, du bildest dir ein, dass die Stadt immer noch ein bisschen stinkt.
Ja,
im
total.
Im Gegensatz heute.
Ja, und es ist auch, hier spielt natürlich sehr viel nachts primär.
Mhm.
Und so sind wir auch am Anfang nachts und wir sind in so einer Wohnung bei so einem älteren Paar, wo der Mann gerade vom Metzger zurückkommt und sagt, ey, ich habe jetzt hier etliche Läden abgecheckt und das war echt schwer aufzutreiben, aber hier, ich habe noch in einem einen Feinkostladen, da hatten die das endlich und die, seine Frau ist total happy, packt das aus und sieht, es sind eine Menge Gehirne, die er gekauft hat.
Mhm.
Und sie sagt, boah, er wird sich so freuen und jetzt ist Fütterungszeit und dann geht sie mit diesen Gehirnen ins Bad und trifft eine leere Badewanne vor und schreit und lässt diesen Teller mit den Gehirnen fallen und ist total außer sich. Und dann erfahren wir eben, was auch immer da in der Badewanne war, ist jetzt weg. Und dann suchen die ganze Wohnung wie bekloppt nach was auch immer ab und räumen Regale aus. Und dann denkst du halt schon so, okay, so wie groß war denn das Ding, was die jetzt suchen? Es muss ja winzig sein, weil wenn der da irgendwo im Regal sein kann und sonst was. Naja, und dann, nachdem die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt haben und nichts gefunden haben, sehen wir noch, wie sie auf dem Boden liegen und der Mund schäumt und irgendwie sieht das aus, als hätten sie einen epileptischen Anfall.
Ja.
So, und dann springen wir zu unserem Protagonisten. Das ist ein junger Typ. Brian, passenderweise. Und der...
Wieso passenderweise?
Naja, weil dieses Brian und Brain, das ist ja schon sehr nah beieinander.
Ich verstehe, okay.
Gespielt von Rick Hurst übrigens, hier noch als Rick Herbst gecredited.
Hm.
Aber der ist ja dann irgendwann bei General Hospital gelandet und macht, glaube ich, auch nichts anderes mehr, weil der mittlerweile 711 Episoden davon gemacht hat.
Er kommt gut über die Runden zumindest.
Ja, das ist auf jeden Fall auch, Digga, sowas ist halt eine Bank, ne? Da wärst du blöd, das aufzugeben irgendwie. Das
ist ein Paycheck, ja.
Hm. Erst recht in der heutigen Zeit. Naja, und der ist aber hier in sehr jungen Jahren eben jetzt unsere Hauptfigur. Und ist eben dieser Typ, der eine Freundin hat und die will abends mit ihm auf ein Konzert und er wacht aber auf und merkt, ey, ich wollte eigentlich nur irgendwie kurz snappen und jetzt geht's mir total scheiße und stattdessen geht sein Bruder mit ihr zu dem Konzert und sie macht sich ein bisschen Sorgen um ihn und er sagt, hey, easy, ich penne halt ein bisschen, dann geht's mir wieder besser. Und am nächsten Morgen, als er aufwacht, stellt er fest, dass sich eben so ein kleines phallusförmiges Wesen an an der Basis von seinem Hirnstamm festgesetzt hat. Also hinten am Kopf hat er jetzt halt so ein Loch. Und dieses Wesen spricht mit ihm. Und der Grund, also natürlich rastet er erstmal aus, und der Grund, warum er sich dann aber auf das Ding einlässt, ist, dass in dem Moment, wo sich das an seinen Kopf setzt, sehen wir auch im Detail, wie das eine Flüssigkeit in sein Gehirn spritzt, und das versetzt ihn in einen sehr euphorischen Glückszustand. Und das will er natürlich immer weiter haben, weil er plötzlich dann auch zu seiner Freundin sagt, als sie sich das nächste Mal treffen, hey, das ist total krass, ich kann Farben riechen und das ist alles total flashig und sie halt so, hey, du bist auf Drogen, oder? Und er sagt, nee, ist viel, viel besser als das, und er kann es aber natürlich nicht erklären, zumal eben dieses Vieh auch immer wieder mit ihm spricht. Und dieses Vieh heißt eben Aylmer. Oder auf Deutsch eben Aylmer. Und der macht ihm relativ schnell klar, dass halt der Deal ist, wenn ich bei dir bleiben soll und du weiter diese Glückszustände haben willst, dann musst du mir Gehirne besorgen.
Das ist der Deal.
Ja. Und das passiert aber oft so, dass Brian da so ein bisschen aussetzt in der Zurechnungsfähigkeit. Also er ist dann es gibt dann ganz viele Szenen, wo er eben in Clubs unterwegs ist oder sonst wo, um eben irgendwelche Leute aufzugabeln, und dann, weil er eben auch ein attraktiver Typ ist, hat er dann irgendwelche Ladies, die ihn anbaggern, und dann verschwindet er mit denen mal kurz irgendwie ums Eck, und dann gibt's schon auch heftige Szenen. Ja, dann wird's natürlich ein bisschen blutig, und das Ganze läuft ja sowieso im weitesten Sinne unter Body Horror, weil dieses Vieh sich halt eben, dieser Parasit, immer wieder an den Gehirn von anderen Leuten festsaugt. Und das ist halt alles natürlich mit Practical Effects gelöst. Und ja, das für so ein Budget finde ich irgendwie schon cool. Aber du hast schon recht, es hat so Feebles-Vibes, was es für mich nicht unbedingt schlechter macht.
Nee, nicht unbedingt. Ich fand es auch tatsächlich sehr erfrischend, oder beziehungsweise habe ich gut gelacht, dass dieser diabolische Dildo, der da plötzlich zum Vorschein kommt, normalerweise in jedem anderen Horrorfilm hätte er wahrscheinlich so Stimme, weißt du? Aber der hier ist ja total distinguished, so, weißt du? Und ja, er drückt sich ja voll gewählt aus und sagt so, oh, du hast aber eine schöne Einrichtung, so, da muss ich dem ein Lob aussprechen und so, weißt du?
Ja.
Und ist ja gar nicht so ein kleines, wurmartiges Monster von der Stimme, sondern ist ja so voll der Gentleman eigentlich, so, weißt du? Und formuliert seine Sätze voll gewählt und so.
Ja, und hat auch so eine sonore Stimme, ne?
Also ja, so eine sonore Stimme, genau, so eine Shakespeare'sche Art.
Ja.
Ja. Und das ist schon recht witzig, ja. Ja, es ist tatsächlich, haben die sich Faust als Vorbild genommen. So dieses, du hast hier die Möglichkeit, natürlich ein viel besseres Leben zu führen, weißt du, und musst dann diesen Pakt mit dem Teufel, musst dafür irgendwie Sachen machen, die du normalerweise nicht machen würdest. Also
finde ich schon recht weit hergeholt, die Faustnummer.
Ja, ist aber tatsächlich, also das, Hanlot hat gesagt, dass er das so, er wollte halt einen Faust drehen als Horrorfilm. Das war so sein Ding.
Ja, aber er hat ja auch das Ding mit dem Kokain,
genau,
das er aufgegeben hat, ne?
Das war die zweite Geschichte, richtig. So, ja, natürlich eine Drogensucht irgendwie auch repräsentiert.
Und das, finde ich, sieht man halt sehr viel mehr da drin.
Ja, ja, definitiv.
Also jetzt nichts gegen Faust, ne? Aber da, ich finde, dadurch, dass Brian dann auch immer wieder, also im Kopf spricht Aylmer zu ihm und sagt ihm so, komm schon, du willst es doch auch, so, you want the juice. Und es wird immer irgendwie auch von the juice gesprochen.
Klar.
Und
dieses Cold Turkey und
diese
so.
Entzugserscheinung, die er dann hat, als er sich eben irgendwann dagegen entscheidet, das ist halt auch einfach alles so offensichtlich. Und auch wie er halt einfach wegtritt und die was er so beschreibt, ne, das lässt ja alles schon sehr stark eben auf Drogen schließen. Und
ja, logisch.
Ich finde, das ist eine sehr offensichtliche Metapher. Und da in dem Kontext funktioniert das aber auch irgendwie total gut. Also so den Struggle, den er da hat, ne, weil das ist dann halt einfach irgendwo eine sehr lustige Variante natürlich davon, weil es ja natürlich maßlos eskaliert.
Ja, natürlich.
Also, Alter, diese Blowjob-Szene.
Ja. Aber das Geile ist tatsächlich, dass in der, als Brain Damage damals rausgekommen ist, da hat die FSK ja diese Szenen, die wir so geil finden gerade wahrscheinlich.
Die wurden alle rausgestellt.
Die wurden alle rausgestellt. Ja, ja. Diese Blowjob-Szene war nicht drin, die Szene mit dem Ohr war nicht drin, mit dem Gehirn und so. Und die waren einfach komplett rausgecuttet, wo du denkst, Alter, wo ist denn der Sinn von diesem Film, ey?
Naja, vor allem, war das nicht am Anfang so, dass der viel zu kurz war, um das als Feature-Film rausbringen zu können?
Der war am Ende, glaube ich, 60 Minuten oder so lang, ja.
Und dann musste er eh Sachen nachdrehen und dann wurde da wieder was rausgeschnitten, eben weil es halt zum Teil wirklich ja, weil die FSK oder wer auch immer das rated, da nicht mitgemacht hat. Und um den überhaupt rausbringen zu können, wurde der halt super stark gekürzt gezeigt. Und wir haben jetzt natürlich eine deutlich längere Fassung gesehen. So geht der eine Stunde 24.
Mhm.
Und da sind schon ein paar echt wilde Szenen drin.
Ja, ein paar wilde Szenen sind definitiv drin. Aber ich finde trotzdem, dass er sich über diese 84 Minuten schon etwas tottritt. So mit der Handlung, mit der Story und mit dem, weil es ist das, was Hennelotte halt gerne macht. Der hat halt keine groß talentierten Schauspieler. Es ist alles ein bisschen überzogen. Es hat alles so diesen Trash-Anstrich, weißt du, so, das wirkt alles wie so ein Familienprojekt und so. Und das ist zwar einerseits ganz sympathisch, aber andererseits macht das die Sache noch nicht zu einem guten Film, wie ich finde.
Ja, aber das ist wiederum die Sorte Film, wo ich niemals aufs Schauspiel achten würde.
Echt, ja. Naja, es also wirkt dadurch natürlich immer irgendwie ein bisschen billig, so dieses Großeltern-Ehepaar und so, wie die spielen und so. Das ist natürlich komplett drüber, wie ich finde.
Naja, aber ich finde, das Einzige, was spielerisch funktionieren muss, ist doch eher mit Aylmer und wie es ihm dann geht. Und das spielt er auf jeden Fall gut.
Du findest, dass er gut spielt? Echt?
Naja, zumindest solide für den Film funktioniert das.
Das ist halt für mich krass Laientheater, so, also vom Schauspiel her.
Naja, aber ich glaube, das ist weniger das Schauspiel, als vielmehr halt auch die Inszenierung. Also man sieht natürlich auch, wie günstig dieser Film war und so. Aber das finde ich ja abgefahren, dass du bei so einem Film auf sowas achtest, also weil du bist doch sonst eher so erst recht ein Vertreter, der sagt, ey, das ist doch bei so einem Film völlig egal.
Ja, fand ich aber es ist ja das Gesamtpaket. Das fand ich ja bei Basket Case auch, dass er so versucht, mehr aus dem Film zu machen, als es ist, was ja auch okay ist, so für so einen günstigen Horrorfilm. Und die Practical Effects funktionieren ja größtenteils. Aber ein paar sind auch ziemlich schlimm. Also in der U-Bahn so diese Szene, weißt du, wo die dann so ein paar CGI-Spielereien, jetzt mal CGI gemacht haben, so mit diesen Kamerageschichten, weißt du, wo dann einmal so kurz aus dem Mund kommt und so. Ich dachte, Alter, wie scheiße sieht das denn aus?
Ja, klar. Aber Digga, der ist von 88, der Film.
Ja, der ist von 88 und hat 400.000 gekostet, also logisch, ist jetzt nicht die Welt. Aber ich hätte es als Kurzfilm wahrscheinlich besser gefunden, als jetzt 84 Minuten mir das Ganze als Langfilm anzugucken. Das ist mein großer Kritikpunkt. Ansonsten fand ich den...
Ich finde, da passiert schon die ganze Zeit echt was.
Echt, ja.
Also natürlich dreht er sich inhaltlich ein bisschen im Kreis. Ich weiß, was du meinst, aber das macht es nicht wirklich weniger unterhaltsam, finde ich, das, was da passiert. Weil eben, du hast ja dann andere Szenen, wo im Grunde das Gleiche passiert, aber es ist dann halt eben ein anderer Tod oder, weißt du, so, da ist ja Abwechslung drin.
Ja, gewissermaßen schon, aber... Weiß nicht. Also wenn du diesen, nachdem du Aylmer irgendwie oder diesen Wurm da kennengelernt hast, juckt er dich auch in den, also so, du findest es dann unterhaltsam in den zwei, drei Momenten, wo er dann auftaucht, aber irgendwann hast du es dann auch, weißt du, hast es dann verstanden, worum es geht. So, das hat mich dann auch nicht mehr, ich fand das zu repetitiv so. Also mich hat das nicht auf Dauer gefesselt, so diese Anfangsmomente, wo ich dachte, aha, cool, oder diese Dildo-Szene war geil, aber die wurde ja danach nie wieder getoppt in dem Film durch irgendwas anderes. Dildo-Szene, die Blowjob-Szene meine ich. Ja. Und das sind so alles Momente, die so in der ersten Hälfte aufgetreten sind und in der zweiten Hälfte hat er sich so ein bisschen totgetreten, wie ich finde. Und das.
Also, Alter, die Blowjob-Szene ist doch nicht am Anfang.
Die ist relativ. Die Club-Szene war doch relativ spät.
Eben.
Relativ früh.
Nö.
Mitte des Films?
Nee. Das ist schon in der zweiten Hälfte.
Glaube ich nicht.
Okay.
Naja, danach kommt doch noch diese ganze. Szenerie mit dem Bodybuilder und so hin und her. Das war alles nach der Clubszene. In der Dusche.
Mhm.
Und insofern, da kommt noch danach einiges. Und ich sehe natürlich diese Drogensucht-Referenzen so auch bei diesem, wo es ja so ein bisschen homoerotisch wird, weißt du, bei ihm so in der Dusche beobachtet, wo ich dachte, ja gut, okay. Man muss ja auch irgendwie seinen Körper verkaufen, um dann irgendwie seine Drogensucht zu stillen und so. Das wollte er wahrscheinlich hier inszenieren oder hier darstellen. Ich habe da schon alles gecheckt und es ist schon eine abgefahrene,
ja, siehste, ich fand,
abgefahrene Variante.
Das war voll der spannende Moment, weil ich eben auch, also bei der Szene fand ich das interessant, weil nicht wirklich klar war, warten wir jetzt drauf, dass Aylmer zum Einsatz kommt oder passiert hier gerade was anderes? Weil es eben dafür so ein Tick zu lang war, ne? Also auch dieses, wie er dasteht und ihn einfach anguckt, wobei, Alter, was war der Typ bitte für eine Maschine?
Das war der Typ,
der da duscht.
Das war aber doch der Zuhälter aus... Ach so, hast du ja nicht gesehen aus. Das war, glaube ich, der Zuhälter aus Frankenhooker.
Ach, okay.
Der praktisch
da
so der Antagonist war. Und das ist, glaube ich, der gleiche Schauspieler gewesen.
Ja. Na
klar, Tier.
Übel. Und deswegen fand ich das irgendwie faszinierend, weil er den halt, der guckt den an und du weißt nicht so richtig, Hat er jetzt Schiss vor dem, was gleich passiert? Will er ihn warnen? Ist da irgendwas anderes und so? Also ich fand das dadurch tatsächlich eine recht spannende Szene.
Trotzdem deep, ja.
Nein, aber ich mag es halt, wenn ich nicht weiß, worauf es hinausläuft.
Naja, klar, logisch. Naja, allein schon, wenn du durchkommst über die komplette Laufzeit, ohne dich zu langweilen, das hat er bei mir nicht geschafft.
Okay.
Dann ist ja schon die halbe Miete, aber ich bin voll unterm Strich kein großer Fan von Herrn Lotter und seinem Film.
Ich habe niemals das für möglich gehalten, dass ich hier derjenige bin, der irgendwie die Fahne hochhalten muss für diesen Film.
Hätte ich tatsächlich schon gedacht, weil du magst ja so abgedrehte Filme und der ist ja schon abgedreht insofern.
Ja.
Also wenn du was mit Horrorfilm zu tun, wenn du was Horrorfilm abgewinnen kannst, dann ja, wenn die sehr abgedreht und irgendwie auch lustig sind.
Voll. Ja. Also ich hatte hier echt meinen Spaß mit. Das ist natürlich, erkenne ich auch, dass das jetzt nicht der beste Film aller Zeiten ist.
Mhm.
Aber für das, was er ist, finde ich ihn sehr charmant.
So, jetzt habe ich mal hier geguckt. 6,5 hat Basket Case gekriegt.
Von mir.
Von dir. Von mir eine 4,5.
Mhm.
Da war Julius zu Gast. 5,5 von ihm.
Okay.
Episode 304, wen es interessiert.
Der müsste jetzt eigentlich auch mal durch sein mit seiner Doktorarbeit. Den muss ich mal abchecken, dass
der
mal wieder an den Start kommt.
Gerne, gerne. War ja auch immer interessant, mit ihm aufzunehmen.
Mhm.
Ja, so viel zu Alma Brain Damage. Ich kann noch erwähnen, dass Brian auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack hat, weil an seiner Wand hängen Poster von Slayer und Susie and the Banshees und so. Also schon ganz cool. Aber auch die Freundin und so, das, ich weiß nicht. Das ist schon, der Trash-Anstrich ist mir hier irgendwie zu hoch.
Abgefahren, Alter. Okay, also ist lustig. Du magst irgendwie so das Drumherum bei Frank Henlotter mehr als seine Filme.
Ja, und ich mag einzelne Szenen, aber ich finde, was man auf all seine Filme, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe von ihm, auf alle irgendwie zumünzen kann, ist es, dass ich die nicht als Langspielfilme sehe.
Mhm.
Die funktionieren für mich so von der Prämisse, als Prinzip und so, aber ich finde, nach 30 Minuten hat sich das totgetreten und so, und die funktionieren für mich nicht als Langfilme, da finde ich sie langweilig.
Schade.
Jeden von denen.
Okay. Gut, dann habe ich wohl daneben geraten.
Ein bisschen schon, ja. Gucken wir mal vorstelligkeitshalber noch, wo ich bei Frankenhooker gelandet bin. Dann könnt ihr euch meinen Schnitt ausrechnen bei dem Herrn. Da ist er. Bei einer 6 immerhin. Verschraubt und genagelt. Der Untertitel ist auch geil. Ja. Also 6 Punkte der Basket Case, 4,5. Und dann kommen wir zu dem Punkt zu Elmar. Guck mal, wo der sich eingliedert in dieser Skala.
Mhm.
IMDb 6,5, Metascore 61, gar nicht mal schlecht, Letterboxd bei einer 3,5.
Mhm. Dead Fans.
Dead Fans. Bei mir ist er zwischen Basket Case und Frankenhooker bei einer 5,5 gelandet.
Oha. Ja, ich bin bei 7 Punkten.
7 Punkte von Lee, hey.
Ja, Mann.
Nicht schlecht. Ja, ich habe noch gehadert mit der 5, aber da steckt halt auch ein bisschen Liebe drin, so, weißt du, das weiß ich dann auch zu schätzen.
Ja, also der ist wirklich charmant.
Der ist schon irgendwie charmant und irgendwie fand ich Elmar selbst so als Figur
großartig.
Finde ich schon ganz cool, ja. Auch wenn er irgendwie sehr Muppet-mäßig daherkommt, aber irgendwie war das auch wiederum lustig.
Na gut, du findest Mr. Hankey wahrscheinlich auch nicht cool.
Ich weiß, wer das ist, ja, aber ich habe zu wenig gesehen von Mr. Hank jetzt, dass ich mir deinen Urteil erlauben würde.
Zumal der genau so eine Stimme hat, wie du es vorhin angeteased hast.
Ach so, siehst du.
Ja.
Er spricht, wie man es erwartet, aber im Gegensatz zu Elmar.
Mhm.
Alright.
So, und nu?
Machen wir ein eigenes Projekt.
Na dann, hau mal einen raus.
Ich hau einen raus, ja.
Oh, jetzt.
Wir bleiben schon mal in dem Jahrzehnt. Und einige Filme, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern, würde ich mal hier mit einsteigen. Karate Tiger, Goonies, Teen Wolf feiert seinen 40. Phantomkommando, Rocky 4 und ganz prominent und demnächst bei uns Zurück in die Zukunft, den wir bald als Auftragsfilm haben. Bei mir geht es um einen Film, der nicht so gut ankommt bei der Masse, aber auch sein 40-jähriges dieses Jahr feiert. Roger Moores letzter Auftritt als 007 im Angesicht des Todes, A View to Kill. Und wie viele andere Bond-Filme von John Glenn inszeniert, Drehbuchautoren Michael G. Wilson und Richard Maybaum auch mehrfach Bond erprobt. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Und meine Frage ist, kennst du ihn?
Ja.
Hast du gesehen?
Ich habe jeden Bond gesehen.
Hast du jeden Bond gesehen? Okay, dann brauche ich dich da nicht fragen. Cooler Typ.
Naja.
Ja, dein Herz durfte ja aufgehen, wenn ich alleine schon die Anfangsszene beschreibe, weil die spielt während einer Skiverfolgungsjagd. Und die Szene wurde gedreht in Sölden, im Ötztal. Mhm. Ja. Und richtig geil inszeniert. Willi Bogner war wieder beteiligt natürlich an der Inszenierung.
Aber das ist doch das Ding. Hat man bei Dr. No nicht auch am Anfang eine Verfolgung auf Skiern?
Selbst Roger Moore hatte in einem von seinen Filmen eine andere Skiverfolgung. Und jetzt hatte man das Ganze wieder. Das ist, glaube ich, die dritte insgesamt.
So viel dazu.
Aber trotzdem ganz geil inszeniert. Du hast irgendwann mal so ein Schneemobil, was zerschossen wird irgendwie bei so einem Zusammenstoß. Und diese Stoßstange von dem Schneemobil wird dann als Snowboard umfunktioniert von Bond. Und dann surft er praktisch auf dieser Stoßstange von dem Schneemobil so snowboardmäßig den Abhang runter. Und dann erklingt auch California Girls von den Beach Boys im Soundtrack, was ich schon ziemlich lustig fand. Also manche Filme sind auch so an der Grenze zur Albernheit, aber hier fand ich schon ganz geil, dass sie diese Skiverfolgungsjagd hat. Er surft auf diesem Ding runter und dann hörst du auch immer die Beach Boys und so. Mhm. Am Ende flüchtet er mit so einem getarnten Eisblock, der irgendwie unten in dem Polarsee angelegt hat und ist mit dem dann, der war dann getarnt, oben öffnet sich so eine Klappe, er steigt ein und dann wird er weggefahren von einer Assistentin, die diesen Eisblock praktisch fährt. Mhm. Seine Mission führte ihn zu einem ermordeten Agenten, den er dann in diesem Schnee da gefunden hat. Und dieser ermordete Agent hat einen Mikrochip bei sich. Und dieser Mikrochip, der wurde kreiert vom Industriellen Max Zorin. Und den hat der Geheimdienst eh auf dem Kicker, weil seine Rennpferde, der hat nämlich so einen riesen Rennstall, und seine Rennpferde gewinnen jedes Rennen. Und das ist dem irgendwie nicht geheuer und Bond wird halt auf ihn angesetzt. Besucht sein Gestüt in Frankreich, nachdem er in Paris fast umgebracht wurde von seiner Loverin, also die Loverin von Zorin. Geiler Name übrigens, die heißt nämlich Mayday, gespielt von Grace Jones.
Mhm.
Und die verfolgt Bond auf dem Eiffelturm. Da gibt es auch eine spektakuläre Jagd. Sie flüchtet dann irgendwie mit dem Fallschirm vom Eiffelturm. Auch ein geiler Stunt. Und später findet er sich dann auf diesem Landsitz so mit den Reichen und mit den Wichtigen dieser Welt, wo halt irgendwie Pferde präsentiert wurden, die Zorin halt irgendwie gezüchtet hat. Und assistieren dabei soll ihm als getarnter Chauffeur, der MI6-Agent Godfrey. Der wird gespielt von Patrick McNee. Den ich kenne aus Avengers, mit Schirm, Scham und Melone und so, weißt du, und die ja irgendwie zusammen auch die zwei gedreht haben und so, und jetzt werden die reunited und das ist auch eine super Dynamik, weil...
er mit ihm in die Serie gedreht.
Genau, ja. Also nicht die Hauptrolle, es war Tony Curtis, aber der hat da mitgespielt, ja. Mhm. Und er soll so ein bisschen den Chauffeur mimen und das nutzt Bond halt auch aus, indem er so sagt, so, ja, indem er da ankommt bei diesem Landgut und so, und die sagen so, ja, sollen wir ihre Koffer nehmen? Und er so, nee, mein Chauffeur macht das, weißt du, und dann muss er halt die ganzen Koffer da rausschleppen und so, obwohl er irgendwie sein Agentenkollege ist und muss seinen Wagen waschen und alles Mögliche. Und die Dynamik zwischen den beiden ist auf jeden Fall auch gut. Jedenfalls stellt sich raus, seine Pferde sind gedopt durch Mikrochips, die Zorin hergestellt hat und die er den Pferden eingepflanzt hat. Und Zorin will ein Monopol in diesem Bereich irgendwie der Mikrochips und allgemein, er will ein Monopol in Sachen Computertechnik. Mhm. Und deswegen ist sein Plan, wo werden die meisten Computer hergestellt? Silicon Valley. Also muss Silicon Valley zerstört werden. Ziemlich geiler Plan. Und er will Silicon Valley überfluten, damit er...
Warte, von wann ist der Bond?
Von 85.
Abgefahren, Alter, weil... Mhm. Dass da Silicon Valley schon ein Thema war.
Ne? Ja, war schon Thema, ja. Natürlich jetzt nicht so, also die haben andere Sachen gemacht als heute, aber natürlich war das damals schon Mikrochip County und so.
Ja, ist ja jetzt nicht mehr, aber das finde ich ja krass.
Ja, ja.
Ja, witzig.
Und er will Silicon Valley überfluten, sodass er als einziger irgendwie noch diese Herrschaft hat über Technik und über Mikrochips. Ursprünglich war der Plan tatsächlich im Drehbuch, dass der Hallische Komet umgeleitet werden soll und auf Silicon Valley fällt, aber das war dann selbst John Glenn als Regisseur.
Fett.
War das zu abstrus.
Naja, überfluten, das ist ja unter Umständen ein realistisches Szenario.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch wie er es plant, ist schon, kann man irgendwie nachvollziehen. Und hier kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Der Bond-Bösewicht, der diesen Zorin spielt, ist einfach mal fucking Christopher Walken.
Mhm.
Und was noch geil ist, ist die Background-Story, was ihn angeht. Weil als Embryo hat ja KGB an schwangeren Frauen experimentiert, hat ihnen irgendwelche Testosteronspritzen und so und irgendein Zeug initiiert, weil die so hochintelligente Kinder züchten wollten damit. Das führte dazu, dass ein paar draufgegangen sind von den Babys. Aber die, die überlebt haben, die sind tatsächlich hyperintelligent geworden, aber waren auch absolute Psychopathen. Mhm. Das sind die Nebenwirkungen. Ja. Die Nebenwirkung sagt, du bist klug und intelligent, aber du bist ein absoluter Psychopath. Und das ist einer von der Sorte Psychopath.
Bisschen Schwund ist immer.
Auf jeden Fall. Ich find's auch so geil, weil es gibt das kurz subtil so ein Pferderenn-Battle, wo halt Christopher Walken so sich mit Roger Moore messen will und sagt so, ja, wenn du das Rennen hier gewinnst und so weiter, dann stehen dir alle Türen offen, dann mache ich, was du willst. Wenn ich das Rennen gewinne und so weiter, dann verlässt er einfach mal die Stadt. Mhm. Und dann manipuliert er so diese Hindernisse, weißt du, wo die Pferde rüber, dann drückt er auf so einen Knopf so und dann steigt auf einmal diese Schranke so um 3 Stufen oder so, weißt du, oder dieses Becken wird irgendwie verlängert und so. Und als Moore das hat überlebt, weil er wird halt auch von den anderen Rennleuten, die da irgendwie auf den Pferden sitzen, wird er halt die ganze Zeit irgendwie, die versuchen ihn zu töten und umzubringen. Insofern spätestens da weiß er, okay, der hat es hier mit einem Bösewicht zu tun. Das heißt, Christopher Walken als Zorin spielt halt nicht einen von diesen Antagonisten, die halt so tun, als wenn die zu den Guten gehören, weißt du, und ihn so einwickeln wollen. Mhm. Er ist halt nur subtil, sondern er versucht ihn bei diesem Pferderennen, versucht ihn umzubringen. Danach, als Roger Moore das überlebt hat als 007, sagt er halt so, ja, fuck it, kill him. So, bring ihn um so, weißt du, sagt er zu seinen Schergen. Und dann ist halt die Jagdsaison eröffnet. Alter, der richtet am Ende einen absoluten Genozid an, was ich noch nie gesehen habe in einem Bond-Film, Alter. Der ist völlig out of control, Zorin. Das sorgte dafür, dass am Anfang des Films, normalerweise wird das ja immer versteckt, irgendwie am Ende beim Nachspann, aber die mussten am Anfang des Films eine Warnmeldung irgendwie rausschicken, so eine Titlecard, wo drauf stand, dass der Name Zorin oder irgendwelche Firmenbezeichnungen rein fiktiv sind und nicht mit irgendwelchen bestehenden Firmen irgendwie zu tun haben.
Ach.
Weil die hatten wirklich Sorge, dass die verklagt werden, weil es gab diverse Firmen, die sich Zorin genannt haben, weißt du, und welche von denen waren tatsächlich, einer davon war in Silicon Valley sogar ansässig. Und da die Bonn-Leute natürlich Schiss, dass das irgendwie Kreise zieht, deswegen haben die von vornherein irgendwie in den Vorspann diese Warnung da reingelegt.
Sehr geil.
Ja, und Alter, es geht noch nach San Francisco, da gibt es halt so ein Zeppelin, der halt so sehr markant über die Golden Gate Bridge fährt, da gibt es auch noch eine Actionsequenz, wo dann auch so eine Rampe runtergefahren wurde, wo die Leute einfach aus diesem Zeppelin rausgeschmissen werden und so. Und im Angesicht des Todes, A View to Kill kommt nicht gut weg, aber ich muss ihn verteidigen. Weil
wie, der kommt nicht gut weg?
Der kommt überall nicht gut weg. Erstens, warum? Ist er Bestandteil einer Episode gewesen von diesem How Did This Get Made Podcast gewesen.
Ja,
die ja grundsätzlich sich auch Filme vornehmen, die fragwürdig sind.
Mhm.
Zweitens gehört er zu 2 Bond-Filmen, die eine Razzie-Nominierung davon getragen haben.
Ach was.
Bond-Filme haben erst 3 Razzie-Nominierungen gekriegt. Einer von denen ging an das Bond-Girl dieses Films, Tanya Roberts, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil die ist toll. Und die hat man hier in Beastmaster gesehen, in diesem Film von diesem Conan-Typen, der halt mit Tieren kommunizieren konnte. Da war sie ja so ein bisschen so das, die weibliche Hauptrolle. Und in dem Film hat man sie gesehen und hat dann Tanya Roberts für diesen Film besetzt.
Okay.
Und die funktioniert super als Bond-Girl. Und Zorin eigentlich geschrieben für Sting, der hier irgendwie die Hauptrolle spielen sollte. Rutger Hauer war noch angedacht, Lee Van Cleef war angedacht. Und der, den die eigentlich haben wollten, war David Bowie. Letzterer fand aber das Skript total scheiße von diesem Bond-Film. Hat sich auch in Interviews geäußert, dass er generell Bond-Filme scheiße fand und dass er, glaube ich, irgendwie mal die mit Connery fand er ganz nett, aber er war nie der große Bond-Fan. Deswegen hat er irgendwann mal auch gesagt, dass er das nicht geil fand und fand die Bond-Leute dann auch nicht cool. Deswegen haben wir nie wieder gefragt, irgendwie wegen einem Partizipieren in einem James-Bond-Film.
Mhm.
Und dann ist es letztendlich zum ersten Mal ein waschechter Oscar-Gewinner geworden, weil Christopher Walken hat ja den Oscar kassiert für Deer Hunter.
Mhm.
Und das gab es bis jetzt noch nicht, dass ein Oscar-Preisträger einen Bond-Bösewicht spielt.
Okay.
Und noch eine Premiere, Grace Jones. Das war auch eine Premiere, dass Grace Jones praktisch so die Freundin von dem Antagonisten war. Mhm. Und dass du praktisch so 2 Antagonisten hast, so ein Pärchen.
Mhm.
Und was noch eine Premiere war, Grace Jones hat zu der Zeit Dolph Lundgren gedatet. Und es gab eine Szene, wo so ein KGB-Scherge irgendwie in so einem Kampf involviert ist. Und ich dachte so, Alter, ist das Dolph Lundgren? Und dann habe ich zurückgerechnet und dachte so, nee, Rocky IV war in dem gleichen Jahr. Das kann nicht sein. Die Rolle ist viel zu, das ist so eine Statistenrolle. Dann dachte ich so, das kann ja nicht gewesen sein. Und habe dann im Nachhinein in der Recherche gelesen, Alter, es ist Dolph Lundgren gewesen, weil er hat Grace Jones gedatet. Die brauchten irgendeinen Kalb, der da gerade in dieser Szene da irgendwie einspringt. Also haben sie ihren Freund mal kurzzeitig eingespannt für diesen Film. Und das ist Dolph Lundgrens Debüt.
Ach was.
Ja. Tatsächlich. Und auch Roger Moore war kein Fan von dem Film, weil er gesagt hat, so, ja, das ist nicht Bond, das ist viel zu brutal und viel zu blutig und viel zu modern. Angefangen mit dem Titelsong von Duran Duran, weißt du, View to Kill, den ich großartig finde. Hm. Aber es war ja davor immer Shirley Bassey und sehr klassisch und Louis Armstrong und so. Und jetzt auf einmal hat man so eine New Wave Band aus den 80ern. Wobei John Taylor, der Gitarrist oder Bassist von denen, auch direkt an die Bond-Leute, an Broccoli und so rangetreten ist und gesagt hat, er ist ein riesen Bond-Fan, Alter, wann dürfen wir mal den Bond-Song schreiben oder machen? Und das war auch der letzte große Hit, bevor die sich aufgelöst haben. Aber war ja schon eine riesen Band in den 80ern, aber unterscheidet sich ja schon von den anderen Bond-Songs. Dann wurde es ja ein bisschen moderner von der Ausrichtung mit Aha und Co.
Naja, der scheint ja offensichtlich für verschiedene Dinge so die Wende gewesen zu sein, wenn du sagst, jetzt Voll. Hast du hier das erste Mal einen Antagonisten, weil das ist ja, also der mit dem Oscar ankommt, weil das ist ja mittlerweile schon eine Rolle, die sehr renommiert ist, ne? Also wo sie immer auch mittlerweile auf Leute gehen, die dann halt, das muss ein besonderer Name sein, der Antagonist in einem Bond-Film.
Ja, ja, das ist schon mal was Besonderes, definitiv. Wenn du siehst, wenn er in der Vergangenheit gespielt hat, von Gerd Fröbe über Christopher Lee und wer da alles am Start war, sind ja wirklich große, große Namen, bis in die heutigen Tage.
Mhm.
Also mit dem Oscar-Preisträger, das hat er nicht gehalten, weil Christoph Waltz hatte, glaube ich, seinen Oscar schon, als er in dem Bond-Film mitgespielt hat.
Ja, insofern. Aber Christopher Walken doch auch, oder nicht?
Ja, aber er war der Erste.
Ach so, ja, ja.
Ich sag ja, war nicht der Einzige. Mhm. Es sollte sich dann nochmal, da sollten noch welche dazukommen.
Ja.
Es ist nicht nur der letzte Auftritt von Roger Moore, sondern es ist auch der letzte Auftritt von einer Dame, die seit dem ersten Bond-Film dabei war, nämlich Lois Maxwell, die Moneypenny spielt.
Ach, Miss Moneypenny.
Die hat sich hier verabschiedet, Miss Moneypenny. Und das war praktisch auch das letzte Geplänkel zwischen ihr und James Bond, beziehungsweise Roger Moore.
Krass.
Aber was ich nicht wusste, habe ich jetzt erst irgendwie mitgekriegt bei Moores Abgesang, der ist tatsächlich mega erfolgreich gewesen als James Bond. Der hat insgesamt über 1 Milliarde Einnahmen gemacht mit seinen 8 Filmen, die er gedreht hat als James Bond. Jeder Film hat Plus gemacht. Der hier jetzt am wenigsten, aber hat auch ein Budget von 30 Millionen gehabt, 50 Millionen eingespielt. Auch der hat Plus gemacht, aber nicht so viel wie die anderen. Aber insgesamt war der schon eine Cash-Cow und die wollten den auch da behalten, aber der hat sich selber halt, er meinte so, wie lange soll ich denn den James Bond noch spielen? Der war jetzt Mitte 50 so der älteste Bond, jemals, der einen Film gedreht hat und hat hier irgendwelche 25, wobei die Bond-Girls in dem Film ein bisschen angepasst waren, weil Tanya Roberts und Grace Jones und so, die da mit ihm letztendlich im Bett landen, die waren also zwischen 30 und 35, was für ein Bond-Girl schon recht alt ist.
Mhm.
Und 50 Millionen eingespielt und er hat einen höheren Bodycount als Sean Connery. Was du so wahrscheinlich auch nicht gedacht hättest, weil dort okay. ist so ein bisschen der flapsige Gentleman-Bond, aber hat mehr Leute umgenietet als Connery himself.
Mhm. Also hast du auf dem Zettel, der wievielte Bond das ist?
Das ist der 14.
Der 14.
Ja, das ist der 14. insgesamt.
Boah, das muss schon auch krass sein, ne, für die Miss Moneypenny.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann da abzutreten und für alle, die dann auch schon diese 14 Filme irgendwie verfolgt haben.
Ja, ja, Broccoli meinte dann noch so zu ihr, so ja, realisierst du gerade, dass wir beiden die Einzigen sind, die so seit Tag 1 dabei waren, ja. so seit dem ersten Bond-Film, ist natürlich dann, weil sonst die Regisseure und so hat immer wieder gewechselt, dann ja, kamen ja. wieder welche zurück, aber.
Bond auch, ja, ist
aber
crazy.
Richtig, aber durchgehend.
Und Q kam ja erst später, ne, oder, also den gab's da schon, ja. aber.
Genau.
Dass das durchgehend der gleiche war.
Genau, der kam ein bisschen später. Ja, und das war eigentlich wie bei Connery so. Die haben gesagt so, ja, es wird nie wieder ein Bond geben wie Connery so. Und dann hat man den hinterhergeholt, hat den versucht zu überreden, zu bleiben. So war es jetzt auch bei Roger Moore. Die haben gesagt so, ey, es gibt keinen anderen Bond, der den spielen kann. So, mhm. weißt du, du bist der Einzige. Und was ich interessant fand, die haben Timothy Dalton tatsächlich schon als Backup gehabt, falls Roger Moore für diesen Film nicht mehr zur Verfügung stand.
Ach.
Weil der hat sich offen gelassen, ob er überhaupt A View to Kill im Angesicht des Todes dreht. Und dann hat er sich
okay.
kurz vor Fristablauf hat er sich dann entschieden, einen noch zu machen. Aber Timothy Dalton wäre dann für diesen Film eingesprungen, schon wenn Roger Moore nicht am Start gewesen wäre. Und das ist ja, wie wir wissen, der nächste 007.
Mhm.
Ja. Und ich mag den wirklich. Also auch wenn er Razzie nominiert war, auch wenn er ein bisschen trashy offensichtlich aufgenommen wird von allen. Also was man ihm definitiv, was man hier nicht verneinen kann, ist, dass man schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu oft den Stuntman sieht, der hier Roger Moore dubelt, weil der war bei den Action-Szenen, war der überhaupt nicht mehr am Start. Und du siehst ungefähr an 15 Stellen, 15 verschiedene Personen, die überhaupt nicht aussehen wie Roger Moore, aber dann so die Stunts machen.
Hm. Okay.
Das mag sein, aber wenn man das verzeiht, dann hat man schon echt einen guten Bond-Film. Und wir gehen ja manchmal hart mit dem Herrn ins Gericht, aber ab und zu muss er sich auch mal ein bisschen schellen, gefallen lassen und deswegen hier direkt an Herr Yoshimitsu. der ein großer Bond-Fan ist, der hat diesen Film schon richtig auseinandergenommen mit irgendwie 2,5 Sternen. Und er gibt dem Bond-Girl, Tanya Roberts, Alter, 0 Punkte. Er gibt dem Bösewicht, fucking Christopher Walken, 0 Punkte. Gut, zumindest Punkte der Bond-Song von Duran Duran, aber Yoshimitsu, what the fuck, Alter. Da darfst du dich auch nicht beschweren, wenn wir deine Filme auseinandernehmen, wenn du so über Christopher Walken herziehst und Tanya Roberts, was zur Hölle, ey.
Ja, also ich kann mich an, gegen die Dame? Tatsächlich da noch an ein bisschen was erinnern von dem Film. Und Alter, das ist Christopher Walken, also der ist fast in jedem Film halt irgendwie er, Mann. Also das ist halt, das ist so ein bisschen ein eigenes Genre fast schon.
Und der spielt Psychopathen, Alter, an dem Experimente vorgenommen worden sind in seiner Kindheit, den er zum Psycho gemacht hat. Und was da am Ende abgeht, Alter, wo er mit Maschinengewehr einfach so eine Menschenmasse ballert, Alter. Da denkst du, Alter, was? Wie krass, Alter. Ich hab's geliebt. Mhm. Ich fand's richtig gut.
Naja, es gab ja schon auch, ich erinnere mich da den einen oder anderen, wo du auch nicht so am Start warst. Ja, du meintest, es war albern und ne, da gab es so ein...
Ja, Roger Moore war schon wirklich, also in manchen Filmen war das schon hart an der Grenze zum Fremdschämen und fand ich nicht gut, weil die dann auf diesen Martial-Arts-Zug aufgesprungen sind. Da gab es so eine Kung-Fu-Szene und wie die dann Indien gezeigt haben, so mit allen Klischees. Also viele Szenen waren auch, viele Momente oder viele Filme waren auch albern, aber hier Walken gegen Moore, Alter, und dann so das Zusammenspiel mit ihm und Patrick McNee als Chauffeur, weißt du, du hast echt nette Momente, du hast diesen Zeppelin an der Golden Gate Bridge gehabt, du hast diese Skifahrt, Alter, du hast so eine Autoverfolgungsjagd um den Eiffelturm herum in Paris, wo das Auto halbiert wird, Alter, und dann das halbe Auto vorne mit dem Fahrer praktisch noch weiter diese Verfolgungsjagd durchzieht. Das ist mega, Mann. Also wird schon einiges gezeigt. Ist jetzt auf jeden Fall auch nicht der beste Bond, aber dann doch viel besser als sein Ruf. Geht 131 Minuten.
Okay.
Und was die Roger Moore Bonds angeht, ist das für mich ein guter Abtritt, auch wenn das der Hauptdarsteller anders sieht und einige Fans genauso. Muss ich da mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen, man muss sagen. Ich hatte Spaß.
Hast du denn sowas wie einen Lieblingsbond?
Boah, müsste ich wahrscheinlich ein bisschen überlegen, aber es wäre wahrscheinlich irgendeiner von Connery. Weil der war für mich schon ein geiler Bond, also. Wahrscheinlich wäre ich eher da.
Okay. Na, jetzt hast du ja viel geschwärmt über den Film.
Ja.
Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Bock.
Hast du wieder ein bisschen
Bock? Den zu gucken, ja. Also das Ding ist, also gerade so die Öffentlich-Rechtlichen, die zeigen ja nachts öfter mal irgendeinen alten Bond. Und ich bleibe, also wenn ich da drüber zapp, bleibe ich immer eine Weile hängen. Geil. Um kurz zu gucken, ist das der und der, ne? Also um so ein bisschen was zuordnen zu können. Und es ist halt schon auch gerade mit die, mit Sean Connery, Alter, er war so fucking smart.
Ja, ja.
In dieser Figur.
Ich habe die jetzt chronologisch auch alle gesehen von Bond 1. Und ich bilde mir ein, alle gesehen zu haben, aber ich würde hier nicht meine Hand ins Feuer legen, dass der mir vielleicht durchgeflutscht ist. Also,
ja, das wollte ich eh noch fragen. Du kanntest den noch nicht? Weil so wie du drüber gesprochen hast, klang das echt so, als hättest du ihn das erste Mal gesehen.
Irgendwie schon, weil guck mal, das ist ja, wenn, dann ist es sowieso Ewigkeiten her, aber mir sind natürlich diese Szenen mit dem Eiffelturm, weißt du, mit der Knarre und wo Grace Jones da irgendwie gejagt wird, die sind auch in dem Video von Duran Duran, weißt du, von der View to Kill, was ich natürlich schon tausendmal gesehen habe. Insofern sind mir die Szenen zwar vielleicht präsent, aber ob ich den ganzen Film gesehen habe, ich glaube, Christopher Walken hätte ich mir gemerkt in seiner Rolle.
Ja, weil ich hätte jetzt gerade gedacht, dass ich den nicht gesehen habe. Das Ding mit dem Eiffelturm, so, das, wenn man das gesehen hat, dann weiß man das doch.
Ich wusste, dass es im Eiffelturm spielt. Ich wusste auch, aber du hast vom Plakat, hast du ja auch irgendwie die Golden Gate Bridge und du siehst ja die ganzen Szenerien, weißt du, oftmals auf den. Du hast Roger Moore, wie er da steht mit den Bond-Girls und dann hast du so die Schauplätze um ihn rum. Aber ich bin mir bei dem nicht sicher, ob ich den schon kannte.
Okay.
Tatsächlich. Könnte sein, dass es eine Erstsichtung war.
Abgefahren.
Ich werde ihn mal als Erstsichtung bei Letterboxd.
Okay. Ja, cool.
Zurück zu den restlichen Punkten. 131 Minuten habe ich, glaube ich, erwähnt. Punkte. IMDb 6,3. Metascore 40.
Autsch.
Letterboxd 2,9.
Alter.
Ja.
Okay, wow.
Aber Mu ist trotzdem nicht mein Lieblingsbond. Also möchte ich mal hier erwähnen. Der ist wahrscheinlich letzter Platz. Spielt natürlich ein bisschen mit rein. Dass man so diesen alten Bond muss dann abnehmen und man sieht halt die ganze Zeit die Stuntmen und so. Das ist natürlich ein bisschen trashy.
Ach Gott, lass mich jetzt nochmal beeinflussen. Ich glaube ja. Ich sag 7,5.
Das ist korrekt. Siehst du, ich wollte dich zu euphorisch rüberkommen als
Ja, ich wäre bei 8 gewesen.
Ja, siehst du, weil dann.
Das ist fair von dir.
Denke auch, ja, weil ich habe selber gemerkt, dass ich vielleicht zu euphorisch war, was dann die 7,5 nicht rechtfertigt. Alright.
Okay, jetzt wieder ein gemeinsamer.
A View to Kill im Angesicht des Todes, abgehakt und jetzt wieder was Gemeinsames.
Der nächste ist dann mit Timothy Dalton, ja.
Ja, dann geht's in die Ära und da bin ich mir sehr sicher, dass die Timothy Dalton und Pierce Brosnan und natürlich die Daniel Craig-Filme sowieso, da ist keine erste Stunde dabei. Hm. Also das war der letzte, wo ich mir nicht sicher war, ob ich den gesehen habe vorher. Bei allen anderen bin ich mir sicher, die kenne ich.
Cool.
Alright.
So, was machen wir jetzt?
Naja, dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter in die Filmgeschichte, oder? Und drehen über Die Maske des Roten Todes.
Mhm.
Wollen wir das machen?
Können wir gerne machen.
Für Kollege Erik, ja, der Mann der Streams. Grüße gehen dahin.
Unser bestes Pferd im Stall.
Unser bestes Pferd im Stall. Warum kommst du eigentlich nicht jede Woche?
Ja, das stimmt. Ich meine, das letzte Mal hat er ja krankheitsbedingt abgesagt, als wir mit ihm aufnehmen wollten.
Richtig, ja. Das wäre das Fantasy Filmfest Special gewesen. Ja, ja. Dann,
aber dann ist ja auch so jederzeit. Ja, wieder ran.
Genau, ist ja auch so jederzeit willkommen. Insofern.
Müssen wir machen.
Kommen wir wieder ran auf eine Episode, wir brauchen wieder ein paar Zahlen. The Mask of the Red Death aus dem Jahr 1964.
Den hat er sich ausgedacht, ja?
Den hat er sich ausgedacht, ja.
Mhm. Interesting.
Ja. Wollen wir mal gucken, wie der bei uns abschneidet. Wir raten ja erstmal wieder Punkte.
Ja.
Du
darfst anfangen.
Ich sage 5.
Mhm. Ich sag 7.
Mhm. Nicht ganz
völlig random irgendwie, aber.
Okay. Ja, ist nicht ganz unwichtig zu erwähnen, dass das ein Roger Corman-Film ist. So ein bisschen der Frank Henelotter der früheren Generation.
Naja, im Gegensatz zu ihm gefallen dir ja einige Filme.
Ja, da gefallen mir einige Filme und er hat einen wesentlich größeren Output gehabt. Das muss man ihm auch zugute halten. Aber er ist natürlich bekannt dafür, dass er einen Film nach dem anderen für kein sehr hohes Budget produziert.
Ja.
Und sich da in verschiedenen Genres ausprobiert hat. Und hier.
Der war aber gemessen an der Zeit gar nicht so günstig.
Stimmt, ja, für seine Verhältnisse.
Der hat 1 Million gekostet. Und Roger Corman ist letztes Jahr gestorben. Ne?
Ja, der ist letztes Jahr gestorben.
Ja. Und hat eben einiges gemacht, eine Menge produziert, aber eben auch einige Filme inszeniert. Und einer davon ist dieser hier.
Mhm.
Und das sollte eigentlich ein viel früherer Film werden in Roger Cormans Filmografie. Und das hat er dann aber irgendwie hinten angestellt. Und so ist es jetzt der 7. von 8 Verfilmungen.
Mhm.
Von Stoffen von Edgar Allan Poe, die Roger Corman gemacht hat.
Ja.
Und die alle von 60 bis 64. Und das ist schon krass.
Auf jeden Fall, Alter.
Ja, weil ich meine, so Edgar Allan Poe, da kennt man ja auch einige deutsche Verfilmungen und so, ne? Das war ja schon, gab es ja schon immer wieder Leute, die sich den Stoffen gewidmet haben.
Mhm. Ja, gerade so, also bei den Simpsons wurde ja auch öfter mal bei den Halloween-Specials mit den Kurzfilmen wurde auch mal irgendwie ein Edgar Allan Poe-Kurzfilm, hier der Rabe oder wie der heißt und so, wurde er auch immer mit reingenommen. Ist ja schon ein Name.
Kennst du denn irgendwelche anderen Verfilmungen von Corman? Jetzt aus der Ecke?
Meinst du jetzt aus der Horror-Ecke?
Ja, also gerade explizit Edgar Allan Poe-Verfilmung.
Boah, gute Frage, was ich da gesehen habe. Müsste ich mal wahrscheinlich
wenn das schon der 7. von 8 Filmen ist, dann muss ja noch einiges davor gegeben haben.
Müsste ich mal bei Letterboxd aufrufen und dann mal gucken, was da vielleicht markiert ist als gesehen.
Ja, aber ich glaube, die Hauptfigur, den hatten wir hier schon das ein oder andere Mal. Vincent Price.
Mhm.
Ich bin mir sicher, dass wir schon Filme von ihm hatten.
Da, davon kannst du ausgehen, ja.
Ja. Hättest du einen parat? Ich nehme mich gerade mal so gar nicht. Ich habe gerade irgendwie so ein paar Bilder vor Augen, aber ich könnte dir niemals sagen, wie der Film dazu hieß.
Also er hat auf jeden Fall auch in den 90er-Filmen ein paar Sachen mitgespielt. Im hohen Alter, aber wir hatten hier The Man with the X-Ray Eyes, den haben wir hier auf jeden Fall besprochen.
Mhm.
Da spielte, glaube ich, auch Vincent Price mit.
Okay.
Ansonsten ist hier nicht allzu viel geschwärzt von den Corman-Filmen und deswegen gehe ich davon aus, dass ich seine anderen Pro-Verfilmungen auch nicht gesehen habe.
Okay.
Ja. Was ist der Machine Gun Kelly war ja auch von ihm. Ja, House of Usher ist, glaube ich, auch eine von denen. Das ist, glaube ich, auch eine Edgar Allan Poe-Verfilmung, ja.
Mhm.
Edgar Allan Poe's Demonic Tale of the Ungodly, The Evil House of Usher. Auch nicht gesehen. Mensch.
Tja.
Fehlt noch einiges. Kann man nicht anders sagen.
Naja, gut, die Filmografie ist lang. So, willst du erzählen, was hier geht?
Kann ich versuchen, ja. Vielleicht wollte ich noch erwähnen, der Film ist im Deutschen unter anderem bekannt als Satanas, das Schloss der blutigen Bestie.
Ach, wirklich?
Ja, so wird er auch in manchen, auf manchen Covern genannt.
Das wusste ich nicht.
Insofern.
Das Schloss der blutigen Bestie?
Ja.
Wie irreführend ist das denn?
Tja.
Also ich meine, die Maske
alles,
des Roten
hilft.
Todes ist schon einigermaßen kryptisch gemessen an dem, was hier passiert.
Ein bisschen schon, ja.
Aber chillt doch, Alter. Also weil das finde ich halt wirklich irreführend, weil so blutige Bestie klingt halt echt nach einem Gemetzel, was wirklich falsch wäre.
Mhm.
Das findet hier nicht statt, nicht in der Form.
Ja. Ja, ich kann mal erzählen, worum es geht. Wir sind im 12. Jahrhundert in Italien und wir haben hier, ähnlich wie der Louis de Funès-Film, den wir neulich hatten, haben wir so einen recht miesen Despoten, nämlich Prinz Prospero. Mhm. Auch der zieht durch die Lande, besucht ärmliche Dörfer und raubt die quasi aus und nimmt sich, worauf er Bock hat.
Das ist wirklich blöd, Finesse, Alter.
Voll, ja. Also Vincent Price in einer ähnlichen Rolle. Könnten verwandt sein, die beiden. Und ja, sofern sich einer irgendwie abfällig über ihn äußert und so weiter, wird er auch sofort hingerichtet und so oder verschleppt oder was auch immer. Und bei diesen...
Das ist doch so geil, ne? Was da für Maßnahmen ergriffen werden gleich.
Ja, ja, also kurzer Prozess.
So, ja, ihr die töten und ach so, ja, ne, fackelt noch das Dorf ab.
Richtig, ja.
Alter, chill doch, ey.
Er ist schon sehr evil auf jeden Fall in dem Film, kann man nicht anders sagen. Und er findet aber Gefallen an einer Holdenmaid, die sich in diesem Dorf da befindet, was gerade irgendwie von ihm geplündert wird, die heißt Francesca.
Ja, und dass sie verheiratet ist, ist halt so egal.
Das interessiert ihn nicht, ja. Also zumindest lässt er auf jeden Fall ihren Verlobten am Leben, beziehungsweise ist sie Verlobte oder ihr Mann, ich weiß nicht, also...
Sollte. Nee, sie ist verheiratet.
Sie ist also verheiratet.
Sie hat einen Mann und eben den Vater.
Den
noch
Vater,
dazu.
Genau. Also der Vater und der Ehemann, sie bittet um Gnade und er lässt dann Gnade walten, nimmt die dann mit, tötet die nicht, sperrt die aber ein. Und Francesca warum will er so ein bisschen als seine Gespielin da am Start haben. Und außenrum um diese Burg oder um diese Festung von ihm bricht gerade die Pest aus.
Mhm.
Und rafft hat etliche Menschen dahin. Und während praktisch diese Pest durch das Land wütet, feiert Prinz Prospero berauschende Feste und versucht halt seine oberen 10.000, die auf diesem Fest dazugegen sind, halt von diesem Elend da draußen abzulenken oder sich selbst abzulenken oder sich selbst zu unterhalten oder seine Gäste zu unterhalten und Francesca für sich zu gewinnen, während draußen halt die Leute halt wegsterben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, weil wir sehen so, dass er oben auf seiner Burgmauer steht, dann kommen die Dorfbewohner und bitten so drum irgendwie, es ist kalt draußen, die haben keine Bleibe, die haben kein Essen und so und bitten halt um Obdach und er sagt halt so, nee, hau ab. Und die sagen so, ja, aber wenn wir jetzt hier in den Wald gehen und so weiter, dann sterben wir. Er sagt, ja, mir doch egal, haut ab. Und
hattest du da auch deinen Moment, wo du
du redest von ihr
Monty Python? In England.
Du redest von Monty Python, ja, natürlich hatte ich den Moment, ja. zwangsläufig auf jeden Fall.
Ist so krass, Alter, es ist so gebrandet einfach, Mann.
Ja, ja.
Leute, die von der Burg runterschreien, es ist sofort Ritter der Kokosnuss.
Definitiv.
Ja.
Und er macht doch keinen Hehl draus, dass er einen recht prominenten Chef hat, den er anbetet, weil er sagt, sein einziger Boss ist der Herr der Fliegen, der Teufel,
der
Satan.
Gefallene Engel.
Der gefallene Engel.
Ja, ja.
Und jeder, der sich irgendwie, der gegen ihn spricht oder jemand, der sich irgendwie für Gott ausspricht, ist auch sofort auf seiner Feindesseite und wird hingerichtet. Sondern
na, wobei Francesca hat ja angeblich auch ein Kreuz
umhängen.
Ja. Ne? Und das
die versucht
dann
noch zu erziehen.
Thema. Ja.
Ja, die versucht dann noch zu erziehen. Ja, und dann gibt es rauschende Feste, während die Leute wegsterben und seltsame Begebenheiten, weil es gibt auch eine Figur, die komplett in Rot gekleidet ist. Die durchs Land zieht und im Laufe des Films bekommen wir mit, wer das ist oder was damit auf sich hat.
Ja, ich finde auch, dass, also gut, es ist ein Detail, was jetzt nicht wirklich wichtig ist, aber es wird im Film nicht so groß thematisiert. Das erfährt man erst gegen Ende, was das mit diesem roten Tod auf sich hat.
Mhm.
Weil jetzt, wenn du von der Pest sprichst, würde ich halt erstmal an den schwarzen Tod denken.
Ja. Stimmt, so wurde es genannt.
Ja.
Aber hier war es, glaube ich, so, dass jede Krankheit praktisch seine Farbe gekriegt hat, oder?
Ja,
jede,
genau.
Jede Epidemie.
Eben, also die Pest wäre dann schon der schwarze Tod und bei Rot haben sie, glaube ich, von Rabies gesprochen, das wäre ja Tollwut.
Corona ist dann wahrscheinlich Pink.
Nee, Pink war ja auch schon anders vergeben. Ach so, nee, Pink Lila war schon vergeben. Pink okay. war nicht vergeben. Mhm. Ja, könnte sein. Weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie da von Rabies gesprochen. Das wäre ja Tollwut. Was wiederum nicht wirklich zu den Symptomen passt. Weil nee, wir ja auch Menschen daran sterben sehen.
Das ist komisch.
Aber ist ja auch Latte.
Auch keine Tiere groß involviert waren.
Es ist ja irgendwie auch nur ein Sinnbild.
Ja, ja. Aber stimmt ja. Und das sorgt natürlich für, also gerade auch diese Aufmachung von diesen verschiedenen Farben und Figuren, sorgt dann auch für ziemlich kräftiges Technicolor, wo die Sättigung ein bisschen auf Anschlag,
ja.
auf Anschlag gedreht worden ist.
Aber da sind schon ein paar krasse Bilder dabei, finde ich.
Ja, zum Teil schon.
Also manche Shots haben mich echt beeindruckt.
Mhm. Und wie fandst du es insgesamt?
Erstaunlich gut.
Erstaunlich gut, echt?
Ja.
Bist gut durchgekommen, ja.
Voll.
Ja.
Also zum einen eben kommt er echt gut vorwärts, finde ich.
Mhm.
Und ja, also fand eben echt opulente Bilder und auch wenn wir natürlich viel in dem Schloss sind, passiert da ja auch echt abgefahrener Scheiß zum Teil.
Mhm.
Nicht alles davon ist wirklich gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so gut unterhält.
Ja, ich hatte Spaß tatsächlich an Vincent Price's also der hat das, glaube ich, genossen so, dieses abgrundtief Böse zu spielen, aber trotzdem irgendwie so Shakespeare-isch, weißt du, mit diesem britischen Englisch halt so, weißt du, dieses Erhabene und so, der hat offensichtlich der Spaß daran, das auszuleben in dem Film.
Mhm.
Aber das hat mir schon Spaß gemacht, aber insgesamt fand ich den ein bisschen zu dröge und bieder so. Und auch hier wieder haben wir einen Film, wo sich für mich die 89 Minuten ein bisschen gezogen haben. Und klar ist das so ein altmodischer Grusler und ich konnte ihm einiges abgewinnen, aber so unterm Strich ist der für mich jetzt auch nicht so mega. Das ist jetzt für mich kein Brett.
Okay.
Abgefahren. Auch wenn er ein paar nette Momente hat, natürlich mit dem brennenden Gorilla und so und mit dem mit dem einen Kollegen, der sich mit dem einen Oompa Loompa, der wahrscheinlich auf der Suche nach der Yellow Brick Road ein bisschen vom Weg abgekommen ist und dann in dem Schloss gelandet ist.
Digga, da wird jemand angezündet. Also willst du mir nicht erzählen, dass das nix ist?
Ja, die Szene habe ich ja gerade vorgehoben. Die war ja schon ganz geil.
Ja.
Einen brennenden Gorilla sieht man auch nicht allzu oft in einem Gruselfilm.
Ja. Nee, also mir sind wirklich ein paar Bilder aufgefallen, dass ich dachte so, Alter, was ist das bitte für ein geiler Shot? Also wirklich auch, was sie so mit Licht machen und so irgendwelchen farbigen Hintergründen und generell, wie Farben platziert sind und so.
Mhm.
Ja, dann habe ich mir jetzt in der Recherche angeguckt, wer da Kamera gemacht hat.
Oh, ist das jemand Interessantes?
Ja, zumal ich das schon gelesen habe und dann aber kurz sagte, ja, nee, kann ja nicht sein.
Okay.
Nicholas Roeg.
Ach ja, den habe ich noch im Vorspann gesehen, da habe ich mir gar nicht gemerkt.
Ja, siehst du, ich habe das auch gesehen und dachte so, Alter. Nee, es kann ja nicht sein.
Ja, doch, Nicholas Roeg, ja, wenn die Gong in der Trauer tragen, der spielt der Regisseur und so.
Genau.
Richtig.
Mhm. Der hat halt hier die Bilder gemacht.
Das waren seine Anfänge, stimmt, ja. Krass, siehst du, komplett verplant.
Ich meine, wir haben bei gerade, wenn die Gondeln Trauer tragen, Don't Look Now, ne, im Original, da hatten wir es ja noch davon, wie da rot platziert wird.
Und stimmt.
So, ne? Also was er da bildsprachlich macht. Und ich finde hier eben schon auch, also mir sind wirklich einige Shots aufgefallen, dass ich dachte, okay, krass. Und das hat die Nummer für mich eben, also Bildsprache hat sehr dabei geholfen, dass ich das irgendwie unterhaltsam fand. Weil die Story und die Prämisse ist, ne? Also
ja, wurde so ein bisschen so diese Sozialkritik, weißt du, die Reichen schotten sich ab und so und feiern ihr Ding, während draußen irgendwie alle im Sterben liegen. Das ist schon nicht schlecht so, weißt du, also ist schon eine ganz coole Storyline, so die da gezeigt wird.
Ja, aber ist das bei Dick Cameron nicht auch so? Ich habe es noch nie gesehen, aber
den habe ich auch nicht gesehen.
Ich meine, das war da so die Prämisse.
Mhm.
Wobei ich dir jetzt gar nicht sagen könnte.
Heißt, das ist natürlich ein früher Vertreter, weißt du. Ich glaube, der Cameron ist mit 70er, wenn ich mich nicht täusche. Kommt später.
Okay.
Aber für so einen Grusler, weißt du, ist das schon so als Message, als Botschaft, finde ich schon nicht schlecht. Dass man da noch so ein bisschen so eine reichen Kritik hat.
Ja, eben. Und vor allem, was das für Auswüchse nimmt, ne, dass die sich halt quasi aus Langeweile dann so solchen Spektakeln da aussetzen, Alter. Ist schon mies.
Naja, und auch alles mitmachen, so, weißt du, so für die Unterhaltung da. Auf alle Viere kriechen und weiß nicht. Und alles, was irgendwie
der
Gastgeber irgendwie
das
sehen will, kriegt er.
Das ist der Punkt. Und da habe ich mich halt auch zwischendurch gefragt, machen die das, weil die wissen, wir müssen hier mitspielen, sonst sind wir ganz schnell vor der Tür.
Oder finden die es wirklich lustig.
Oder haben die ja echt Bock drauf, ja.
Also die spielen zumindest so, als wenn die da richtig Bock drauf haben. Die sehen schon alle aus, als wenn die richtig Spaß daran haben. Das ist jetzt nicht so ein, wir haben beide Salo schon gesehen.
Mhm.
die wirken jetzt alle nicht so, als wenn die richtig Bock auf die Szenerie haben. Ja. Spoiler.
Salo ist nochmal ein bisschen eine andere Liga.
Ja, aber ein ähnliches Setting, weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, so viel zu Die Maske des Roten Todes. Ist auf der Schneiderliste. Also.
Ja, gut für dich.
Weiteren Film abgehakt davon, von den 1001 Filmen.
Mhm.
Und war schön, den mal gesehen zu haben. Also so schon einer von den besseren Roger Corman-Filmen wahrscheinlich.
Ja, dazu kann ich bestimmt nichts sagen.
Ja, der hat schon eine Menge
andere Leute beurteilen.
Hat schon auch eine Menge Trash und.
Ja, aber gerade der Trash ist ja manchmal hochgradig unterhaltsam.
Gut, ja, kann sein. Ich muss immer noch das Original von Little Shop of Horrors gucken.
Mhm.
Der auch von Corman ist. Jack Nicholson und so.
Ja.
Der fehlt mir noch. Alright.
Ja, und neben Vincent Price haben wir dann noch Hazel Court, von der ich mir auch einbilde, dass wir die schon mal in irgendeinem Film hatten.
Mhm.
Jane Asher als die Francesca.
Das war schon auch schwierig schauspielerisch, oder?
Auch ja.
Wenn das jetzt wieder ein, sonst klar ist das so ein alter Gruselfilm, wo ich jetzt nicht so viel Gewicht drauf lege. Aber
nee, aber der Pathos, den
schon
gibt
auf,
ja Vincent Price schon vor, finde ich.
Stimmt, ja.
Also der setzt die Latte da ja schon recht hoch und dann musst du das halt eben wie so ein bisschen Shakespeare sehen.
Ja, gut.
Finde ich. Also ist mir ganz gut gelungen. David Weston und Nigel Green könnten Fans auch noch kennen. Die haben schon auch eine Menge gemacht, aber das ist, also Vincent Price ist wahrscheinlich der prominenteste hier im Cast.
Denke auch, ja.
Alter, und diese Jane Asher, ne, die Francesca spielt, die ist ja während der Dreharbeiten erst 18 geworden.
Stimmt, ja.
Macht's halt mit dieser Teufel-Thematik irgendwie nochmal eine Ecke. Also hat irgendwie so eine Metaebene, finde ich.
Und was macht man mit der 17-Jährigen? Man zieht sie aus und packt sie in die Badewanne in einer Szene.
Eben, ja.
Wo man ihr noch die Nippel irgendwie abgeklebt hat, weil sie halt sehr schüchtern und scheu und 17 war. Und die dann immer abgefallen sind und die dann irgendwann gesagt hat, okay,
fuck it.
Fuck it ist jetzt auch egal. Und dann irgendwie ein paar Jahre später gab es ein paar Exploitation-Filme, wo sie kein Problem mit Nacktheit hatte. Da musste sie nichts abkleben. Da hat sie wohl den einen oder anderen gedreht.
The worst masturbation is better than the best book.
You don't like the Yabba?
Ganz offensichtlich. So, schön.
Die Maske des Roten Todes. Hast du Punkte parat?
Habe ich. 6,9 auf IMDb. Das ist ordentlich. Metascore ist bei 77. Das ist noch ordentlicher.
Ja, das stimmt, ja.
Letterboxd 3,6.
Ja, wieder ein von den Filmen, wo ich sage, Schneiderliste, weiß nicht. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, dass der auf der Del Toro-Liste auftaucht. Weißt du, einer von denen.
Ja.
Aber Film, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss, bevor
Nein,
man stirbt.
Nein, das auf gar keinen Fall, Alter.
Oder?
Nee. Ja.
Also von mir eine 6.
Okay. Ich bin bei 6,5.
6,5 von dir. Da sind wir nicht weit voneinander entfernt.
Mhm. Mann, heute werden miese gesammelte.
Ja, ich habe mich auch gut verschätzt bei dir.
Na, ein Punkt.
1,5, oder?
Nee, stimmt. 1,5. Ich war einen daneben, ja.
5 gesagt, ja. Mhm. Shit. Und jetzt muss ich ihn auch noch mal raten. Bei dir.
Richtig. Aber ich habe dir ja gesagt, das wird einfach.
Okay, gut.
So, ich habe mir nämlich einen recht neuen Film angeguckt. Der ist im Original von Hulu hierzulande auf Disney Plus zu sehen.
Mhm.
Und er heißt schlicht und ergreifend Swiped. Hast du davon gehört?
Kann ich erstmal nicht zuordnen.
Okay. Was würdest du mit dem Begriff Swiped verbinden?
Was ich damit verbinde, was du für Fragen stellst, Alter.
Naja,
weil
also,
der rasende Report, Alter.
Nee, warum? Ja, mich interessiert dein assoziatives Denken. Woran denkst du, wenn du swiped hörst?
An Social Media. Weil das Wort swipen und so weiter fällt ja da ziemlich oft. Insofern ist das für mich so ein, weißt du, so ein Ding aus Social Media beziehungsweise aus Dating-Apps. Benutzt man wahrscheinlich auch das Wort.
Ja. Und da sind wir schon in der richtigen Ecke. Und deswegen finde ich das halt schon, ist so gesehen halt ein guter Titel.
Mhm.
Weil er natürlich
der bringt dich in die richtige Richtung.
Ganz billig auf ein paar Ebenen funktioniert, aber du weißt halt, man verbindet das sofort eben zumindest mal mit dem Handy und dann wahrscheinlich sehr schnell mit Dating-Apps und darum geht's hier.
Mhm.
Es geht um die Gründerin von Bumble.
Ah ja.
Und ist damit also ein Biopic. Regisseurin und das war tatsächlich so, ich habe gesehen, dass dieser Film existiert und habe dann den Namen der Regisseurin gelesen und war sofort so, Moment mal, den Namen habe ich schon mal irgendwo gesehen und konnte ihn nicht zuordnen und habe dann erstmal geguckt, wer die Dame ist. Sie heißt Rachel Lee Goldenberg.
Mhm.
40 Credits, schon eine ganze Menge gemacht. Aber einer davon ist A Deadly Adoption. Das war dieser unfassbar weirde Film von Will Ferrell.
Ach, irgendwas klingelt da, ja.
Das war so eine Thriller-Story in so einer Hallmark-Optik. Das war mörder-weird, weil es voll auf Ernst gemacht war, aber dadurch halt irgendwie super strange war. Mhm. Und den hat die gemacht. So, die hat jetzt auch zuletzt Unpregnant gemacht. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Das war, glaube ich, auch dies oder letztes Jahr. Mhm. Und ich kenne die vor allem auch, weil die ist die Produzentin von Minx.
Ah ja.
Dieser Serie. Mhm. Und da geht es ja schon auch um Feministinnen und was die so reißen. Und da schließt sich der Kreis zu dieser Story, weil ja die Gründerin von Bumble, das ist, glaube ich, war, ziemlich bekannt, das schon auch primär gemacht hat, weil halt auf anderen Dating-Apps es Probleme gab, vor allem für Frauen. So, und Whitney Wolf heißt die Dame. Der Film geht damit los, dass die halt jetzt gerade an der Uni absolviert hat und auf der Suche ist, auf Events unterwegs ist in der Tech-Branche und halt irgendwie versucht zu networken, Leute kennenzulernen und irgendwie einen Job zu ergattern. Da merkt sie halt schon sehr schnell, dass diese ganze Tech-Welt, dass du da halt diese sogenannten Tech-Bros hast. Und das halt auch primär, das ist ein bisschen wie unser Podcast, du hast über 90% Männer und die Frauen sind wirklich rar gesät. Mhm. Und jetzt kommt sie als eine mit einem sehr guten Abschluss und eben vielversprechenden Skills in die Richtung und versucht da irgendwie Anschluss zu kriegen. Und ist dann eben jetzt auf so einer Party unterwegs, wo sie nicht wirklich was reißt, versucht sich dann irgendwelchen Leuten vorzustellen und als sie dann sie lernt dann einen Typen kennen, hat dann kurz ein Gespräch mit dem, sieht den dann nochmal, als sie ihr Auto holt. Ne? Also da ist so ein Valet-Parking und sie wartet dann auf ihr Auto. Und da kommt sie nochmal mit dem Typ ins Gespräch. Und die Nummer endet damit, dass er ihr seine Visitenkarte gibt und sagt, komm mal vorbei, wir haben da so einen Hub und dann lass uns mal reden. So.
Okay.
Natürlich bietet er ihr dann sofort einen Job an. Der arbeitet primär an einer App, die für Restaurants ist, die damit über so ein Punktesystem Kunden an sich binden sollen. Ne? Die haben dann, die Kunden hätten dann da so eine App auf dem Handy, mit der die in dem Restaurant dann Sachen bestellen können. Dadurch wird das wie so ein Spiel und über das Spiel können die dann eben auch Dinge gewinnen und Prozente bekommen oder sonst was, irgendwann essen sie halt ein Steak mit irgendeinem Prominenten und so. Also, dass das über das Spielerische halt eine Kundenbindung stattfindet und sowieso ist er bei allen Apps, die er entwickelt in seinem Hub, ist so, das Gamifying, es steht bei ihm recht weit oben. Also er hat halt Bock, dass auch Apps, die irgendeinen Nutzen haben, dass wenn du da halt spielerisch rangehst, dass dann eben eher eine Connection stattfindet beim User. Mhm. Und deswegen muss sich das immer wie ein Spiel anfühlen. So tickt er halt. Das ist Sean und eben der CEO von dem Laden, gespielt von Ben Schnetzer. Mhm. Den hatten wir hier in Pride. Ich hatte den auch in Warcraft, also der hat noch nicht allzu viel gemacht, aber vielleicht kennst du die Fresse. Viel spannender hingegen ist natürlich, wer hier die weibliche Hauptrolle spielt und das ist Lily James.
Ach.
Das wäre für dich ja wahrscheinlich schon mal ein Grund, diesen Film zu sehen, oder?
Wenn ich nach Optik gehen würde, dann würde ich mir deswegen Filme angucken, ja, aber das reicht noch nicht.
Aber findest du sie nicht auch schauspielerisch gut?
Doch, ich finde, die ist eine gute Schauspielerin, ja, und hat eine gute Optik, aber... Deswegen würde ich mir nicht alles blind von ihr angucken. Also so weit geht's nicht.
Okay, gut.
Muss ja schon
jetzt
auch
steht sie hier halt im Zentrum der Geschichte, ne? Weil sie eben Whitney Wolf spielt.
Aber du bist ja nicht so ein Fan von ihr. War das nicht immer so?
Ja, ich hatte bisher, also ich habe immer noch keine allzu...
Die war so recht egal bis jetzt.
...große Meinung, ja.
Na, ich finde,
die macht ihre Sachen
kommt.
Gut und ja, ja. damit steht und fällt dann alles. Hm. Nein, ich finde auch, dass die ist eine gute Schauspielerin, auf jeden Fall.
Okay.
Zumal sie hier schon auch definitiv was zu spielen hat, weil jetzt, wie das schon auf dieser Veranstaltung war, ist das in diesem Hub natürlich nochmal sehr viel extremer. Mhm. Die ist jetzt in einer relativ großen Firma, wo du die Frauen halt an einer Hand abzählen kannst.
Okay.
Und überall hast du halt solche Dudes, die dann natürlich auch mit ihrem Sexismus nicht hinterm Berg halten und es ist halt insgesamt schon ein ziemlich toxisches Arbeitsumfeld, mhm. ne, weil sie halt permanent diesen Sprüchen und Kommentaren ausgesetzt ist und sowieso auch als Frau nicht so ernst genommen wird wie ihre Kollegen. Jetzt ist sie aber fitter als die anderen und vor allem als die Typen. Okay. Und merkt relativ schnell, das Ding mit dieser Punkte-Restaurant-App-Sache, so, das kann es nicht sein. Der entwickelt parallel noch eine Dating-App. Und dann sitzt sie da auch immer mit in der Runde und als es dann drum geht, wie nennen wir diese Dating-App, haben alle irgendwie so Namen, die natürlich eine, irgendeine Connection haben zu einem Begriff aus dem Liebesleben oder Romantik-Gedöns. Und sie kommt dann mit, wie wäre es mit Tinder? Und dann ist Sean gleich so, hey, okay, I don't hate it. Und überlegt kurz und sie sagt, naja, das ist halt so der erste Funke, ne? Und das ist quasi, womit alles losgeht und so. Und so, und so ist Tinder geboren. Mhm. Und dann entwickeln die erstmal Tinder. Und sie ist da sehr aktiv, weil sie halt sehr schnell verstanden hat, wie sie das Ding am besten irgendwie hochkriegen. Und eine Kollegin hat ja gleich zu Beginn, als sie da angefangen hat, gesagt, ey, wenn eine App nicht innerhalb oder ein Projekt von uns nicht innerhalb von einem Jahr 1 Million Subscriber hat, dann gilt das Ding als Flop. So, dann brauchen wir das nicht weitermachen. Mhm. So, jetzt arbeiten die halt schon relativ lange an dieser Dating-App und jetzt geht es halt darum, okay, wie kriegen wir mehr Leute dazu, diese App zu benutzen? Die Leute müssen mitbekommen, dass das existiert. Ne? Wie machen wir das? Jetzt geht Whitney hin, macht so eine Tour durch Colleges und geht halt erstmal zu dem College, wo sie war und spricht da irgendwelche Verbindungsleute an und macht halt so ein bisschen Werbung für das Ding und sagt, hey, guck, hier ist total easy. Da seht ihr die und die Typen. Und so erfahrt ihr auf Anhieb, wer euch gut findet. Weil das Problem beim Dating, so deswegen hat sie so eine kleine Präsentation, dann sagt sie, wer von euch kann das nachvollziehen? Du siehst einen Typen auf einer Party, aber du traust dich nicht, den anzusprechen, weil du nicht weißt, ob der dich gut findet. So, bei Tinder, in dem Moment, wo du swipest und der dich schon gesehen hat, weißt du sofort, ob der dich gut findet oder nicht. Und es kommt nur dann zum Kontakt, wenn beide sich gut finden. Also schon mal die erste Hürde genommen und so verkauft sie das denen halt und bringt dann ein paar Mädels da auf dem Campus dazu, das zu benutzen, rennt dann rüber ins Verbindungshaus von den Jungs und sagt, hey, hier, wollt ihr die ganzen heißen Ladies kennenlernen? Hier, benutzt die und die App. Und so verbreitet sich das dann erstmal auf den College Campus und so weiter und dann haben die halt plötzlich Zahlen, die sehr interessant werden, auch für andere Leute, sich damit auseinanderzusetzen und so wird das recht schnell sehr groß und dauert es also auch nicht lange, bis Tinder halt dann 1 Million User hat.
Krass.
Und na, sie hat halt den Namen beigesteuert, plus diese Strategie, das auf dem Campus groß zu machen und wird so dann von Sean sehr schnell zum Co-CEO, zum Co-Creator der App genannt. Mhm. Ernannt. Nur ist es jetzt so, dass in der Pressearbeit, weil Tinder dann halt sehr schnell sehr groß wird, wobei da ziehen schon ein paar Monate und Jahre ins Land, ne, aber trotzdem, es wird natürlich auch hier nicht alles im Detail gezeigt, aber so die großen Stationen siehst du. Und dann hast du natürlich das Thema, dass dieses toxische Arbeitsumfeld dann eben Kreise zieht, weil sie der andere Mitgründer von jetzt dieser App, der dann noch dazu kommt, mit dem hat sie dann was und der entpuppt sich dann also aber leider halt auch als ziemlich toxischer Typ, wie eben ihre Ex-Freunde bis dahin auch. Sie scheint dann Muster zu haben. Und dann wird es halt super schwierig, mit dem zu arbeiten, weil er bombardiert sie dann mit Hunderten von SMS, wo er sie halt auch übelst bedroht und. Mhm. Und so geht es eben auf der einen Seite um diese Schwierigkeit als Frau in so einer männlichen Domäne irgendwie zu überleben oder überhaupt ernst genommen zu werden erstmal auf der Arbeit. Das ist schon mal so das, was eigentlich drin sein sollte, was da aber halt schon nicht so wirklich klappt, weil als es dann darum geht, dass Pressearbeit gemacht wird mit irgendwelche Fotos für Zeitschriften, weil das dann eben alles sehr groß wird, wird sie halt immer außen vor gelassen und darf dann nicht mit und erfährt dann halt erst im Nachhinein, als das publiziert wurde, so, ey, okay, die haben mich einfach nicht mitgenannt als Mitbegründerin von dieser App und erfährt dann halt so durch die Blume irgendwie, ja, das ist halt fürs Image nicht gut, wenn wir da eine Frau mit im Team haben und so.
What? Okay.
Naja, und dann kommt erschwerend hinzu, dass eben nicht nur auf der Arbeit das als Frau schwierig ist, sondern dass dann immer mehr Userinnen von Tinder gibt, die sich halt beschweren und sagen, hey, ich krieg dauernd Dickpics geschickt und es passiert nichts. So, ich melde die Leute, aber die schicken mir dann einfach weiter Dickpics und so und ich sind nicht zufrieden mit dem Support, den die Firma stellt, wenn es um solche Probleme geht. Hm. Naja, die Reaktion, die unterhalten sich dann da und die zwei Typen sagen halt, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Club eine blöd anmache, dann ist auch nicht der Club schuld.
Okay.
So, damit ist
das
damit ist das Problem vom Tisch und so ist für Whitney halt immer mehr klar, hey, das kann es nicht sein. So, und dann verändern sich da Dinge und durch die Prämisse wissen wir schon, sie wird dann natürlich irgendwann da landen, dass sie selber halt diese App von Frauen für Frauen im Endeffekt aufzieht und das ist dann Bumble. Ja, die schnappt sich dann natürlich ein paar Frauen und macht dann ihr eigenes Ding. Und so geht es dann halt drum, wie sie eben bei Bumble landet. Aber das ist schon, also Bumble ist halt echt wirklich erst im letzten Drittel. Mhm. Und so gesehen ist die Beschreibung der Story eigentlich schon harter Spoiler, aber das ist nun mal ein Biopic und es geht natürlich um mehr als jetzt diese einzelnen Stationen. Und da ist so ein bisschen auch das Problem des Films. Das heißt Problem, das ist schon auch Jammern auf hohem Niveau, weil ich mochte den. Mhm. Den kannst du echt gut gucken. Das ist aber als Biopic ähnlich wie Oppenheimer oder so. Du erfährst viel zu wenig über die Person, um dir wirklich ein konkretes Bild von ihr zu machen. Du erfährst von ihren Errungenschaften, was sie beigesteuert hat zu Tinder und Co. Und natürlich dann auch mit Bumble. Und ich meine, die ist ja auch dafür verantwortlich, dass das im Gesetz durchgekommen ist, dass das Senden von Dickpics eben auch mit öffentlicher Entblößung und sowas gleichgesetzt wird und eine Straftat ist.
Okay.
Das hat sie halt durchgeboxt, so auf dem rechtlichen Weg, weil eben das war halt die Entwicklung durch Tinder und Co. Und ich meine, das ist ja auch völlig normal, Alter. Hm. Ja, weil logisch. Das ist halt wieder, durchs Internet fühlen sich viele da weniger.
Viel zu sicher.
Ja, eben, und haben auch lange nicht dieses Verantwortungsbewusstsein, was sie wahrscheinlich ansatzweise haben, wenn sie halt eben draußen rumlaufen und Leute blöd anmachen. Hm. Da fühlen sich halt viele irgendwie sicher im Internet und das ist schon cool, dass sie da ein bisschen was verändert hat. So, nachdem sie bei Tinder und dieser Firma raus ist und ihr eigenes Ding macht, bekommt sie natürlich jemanden, der sie finanziell unterstützen muss, weil sie ja selber natürlich alles sonst gar nicht stemmen kann. Mhm. Und das ist ein Russe namens Andrei. Und der wird von Dan Stevens gespielt.
Dan Stevens spielt diesmal einen Russen, ja.
Alter, ich hab den nicht erkannt.
Was? Echt?
Die haben den mit der Maske so verändert, dass ich den Original nicht erkannt habe. Und ich meine, der ist ja eh wahnsinnig sprachentalentiert.
Ja, das stimmt.
Und ich habe dem geglaubt, dass der zumindest sehr guten russischen Akzent spielt.
Okay.
Aber durch die Optik, wie die den verändert haben, ich habe zu keinem Zeitpunkt dran gedacht, dass das Dan Stevens sein könnte.
Krass.
Ja, wie echt abgefahren, aber vielleicht. Also das hättest du wahrscheinlich, gut, wenn man es weiß, ist eh nochmal was anderes, aber du bist da ja auch eine Ecke besser. Aber hat er geil gemacht, mal wieder.
Ja, ab und zu kommt es mal vor. Ich habe einen aktuellen Film gesehen, den wollte ich eigentlich in der Episode mit Dave machen. Da ist mir auch ein sehr bekannter Schauspieler. Ich habe ihn erst am Ende erkannt. So.
Ja, aber das passiert dir halt nicht oft, ne?
So, oft passiert das nicht.
Da bist du schon echt weit vorne. Und wen ich hier noch erwähnen möchte, Alter, weil er hier wirklich eine sehr sympathische Rolle spielt, ist eine kleine Rolle, aber so einer der weniger toxischen Männer in diesem Hub. Hm. JB wird von Ian Coletti gespielt. Der Name wird dir nicht sagen, aber der war bei Preacher Arseface.
Ach.
Der Typ, der einfach dieses Arschloch statt Mund hat.
Ja, ja.
Der war das.
Okay, das hätte ich nie zuhören können. Krass.
Und hier halt so mit Vollbart und ganz anderer Typ. Aber schöne Rolle für ihn.
Witzig.
Mhm. Ja, eben. Und deswegen ist dieser Film halt so der Inbegriff von solide, weil du kriegst so die großen Stationen von ihr handwerklich gut gezeigt. Aber du erfährst halt viel zu wenig über sie als Person. Aber das ist, also ich habe nachgelesen, dass das wohl auch ein Stück weit schade ist, weil sie wohl sehr viel mehr ist als ihre Errungenschaften. Aber ich finde ihre Errungenschaften schon krass. Mhm. Das ist definitiv eine krasse Frau, die sich da in der Domäne durchgesetzt hat, wo es wirklich, das muss die Hölle sein, Alter.
Klingt so, ja.
Also, weil diese fucking Tech Bros, Alter, das ist wahrscheinlich so, was man von Filmen gezeigt bekommt, nur noch so in, wenn du so ein Broker oder so ein Shit bist. Mhm. So in dieser Wirtschaftsecke. Da gibt es wahrscheinlich noch ekelhaftere Typen.
Das ist diese American Psycho Bubble,
ja,
die
genau,
so im Restaurant
so
sitzt und dann so posten, wer besser ist.
Ja, wo halt Frauen wahrscheinlich gar nichts mehr wert sind. So.
Einfach nur Beiwerk, ja.
Das ist so, wie wir es gezeigt bekommen, ne? Aber das in dieser Tech-Welt, das muss schon auch echt ätzend sein.
Mhm. Aber ich kenne mich so in dieser Dating-App-Welt, kenne ich mich null aus. Ich hatte noch nie eine Dating-App und
ach echt? Hast du noch nie ausprobiert?
Noch
oder?
Nie in meinem Leben, nee. Und deswegen finde ich es interessant, weil ich wusste auch gar nicht, dass Tinder praktisch so, dass sie bei Tinder drin gesteckt hat und dann praktisch so Bumble dann so eine Abzweigung dessen war, weißt du, dass es praktisch so, dass das eine aus dem anderen entstanden ist, sondern ich dachte, es wären einfach zwei verschiedene Firmen, die einfach nur das Ganze ein bisschen anders angegangen sind oder so.
Nee,
hätte mich auch gefragt, ich wüsste auch nicht, wo der Unterschied ist. Also.
Der große Unterschied, also halt so der USP von Bumble und warum es halt für Frauen sehr viel ungefährlicher ist, weil Frauen müssen den ersten Schritt machen.
Ach so.
Wenn es zu einem Match gekommen ist, dann kannst du eben nicht unaufgefordert Dickpics schicken, sondern
du musst erstmal warten,
drauf warten, bis die Frau sich meldet.
Aber dann könntest du theoretisch einen Dickpic kriegen.
Nein, also soweit ich weiß, habe ich nie ausprobiert.
Gut zu wissen.
Hat auch ohne funktioniert. Nein, also soweit ich weiß, haben die da halt viel strengere Richtlinien, weil die haben auch, das ist auch Teil jetzt im Film, die wollen da halt so eine Zero-Tolerance-Policy einführen.
Okay, alles klar.
So, also wenn du halt einmal was schickst, bist du sofort raus. Darfst keine Profilbilder oben ohne haben und so, weil auf Tinder siehst du ja, ich habe jetzt mal mit einer Freundin, habe ich mir halt mal so die Profile von Typen angeguckt, da lachst dich kaputt. Gerade in den USA, ne? Oben ohne mit einem riesen Fisch im Arm, alternativ auch gerne mit einem riesen Gewehr im Arm.
Okay. Ne, so, das kann ich verstehen.
Habe ich halt so, haben die dann auch gesagt, okay, also keine Fotos mit Guns und
Fischen.
Nicht oben ohne.
No pics with fishes.
Ja, Mann.
Okay.
Ja. Ja, und das ist halt schon ein Unterschied, ne? Weil dadurch hast du wirklich ein anderes Klientel auf Bumble.
Mhm.
Also Tinder und Bumble, das sind Welten.
Okay.
Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Schon ein Ding. Und was auch ein schöner Moment ist in dem Film, wie sie auf das Swipen kommen. Weil das schon auch, das war halt so der USP von Tinder. Bis dahin haben Dating-Apps primär darüber funktioniert, selbst wenn du ein Foto hattest, wo du dann gemessen am Foto entschieden hast, finde ich gut oder nicht, funktioniert das halt meistens entweder über so einen roten Button oder einen grünen Button, ne, oder ein Kreuz oder einen Haken oder so, dass du halt gesagt hast, ja oder nein. Tinder hat das Ding erfunden, dass du nach links oder rechts swipest.
Ah, okay.
Und dadurch kriegt es halt was sehr Intuitives.
Mhm.
Ne? Und also ich meine, ich habe Freunden dabei zugeguckt, wie ich während ich einen Film geguckt habe, die einfach 2 Stunden parallel nur links und rechts geswiped haben. Mm. Die ganze Zeit.
Ja, habe ich auch schon miterlebt, so beim Pokern und so.
Unglaublich.
Das swipen die sich durch die Gegend.
Ja. Aber das war halt der Erfolg von Tinder, ne? Dass du als einfach hin und her, zack. So dieses Ja, Nein einfach assoziiert mit links oder rechts und das ist natürlich genial.
Klar.
Ja.
Und Lily James spielt das zweckdienlich, oder?
Nein, die spielt das sehr gut, weil das ist
das gut.
Natürlich ist das, wie gesagt, die hat schon ein bisschen was zu spielen, weil das ist natürlich ein ätzendes Ding, ne? Als Frau in dieser Domäne. Und hier wird schon auch eine größere Zeitspanne abgedeckt, deswegen macht sie auch gut, wie sie da so wächst in als Mensch und als Frau, ne, in diesem Umfeld.
Mhm.
Und hat ja dann eben auch wirklich was gerissen. Nur eben, es ist halt als Biopic geht's einfach nicht tief genug und so weiter, aber es geht 1:50 und ist damit jetzt auch nicht zu lang oder so, weil du kriegst eben eine gewisse Zeit gezeigt in dem Film.
Okay.
Und der funktioniert voll okay. Also den kannst du echt machen, aber es ist beim besten Willen kein Walk the Line.
Und mal wieder eine von diesen, die so seit 1-2 Jahren richtig groß sind, so von diesen Corporate-Movies, so, weißt du? Die sich irgendwie...
Ja, total.
Die sich irgendwie...
So Blackberry Apple, oder Blackberry. Tetris oder...
Ja, ja, genau, die ganzen Dinger.
Mhm.
Da sind schon einige gekommen.
Total. Air. Ja, und irgendwie sind die ja alle, dadurch, dass du schon halt auch einfach viele Informationen bekommst, das ist ja wie eine spannend gemachte Doku im Grunde.
Mhm, klar.
Und ich finde halt meistens schon durch den Informationsgehalt sind das selten komplette Scheißfilme.
Mhm.
Und so ist das halt hier auch. Du kriegst ausreichende Informationen und es ist von allen Beteiligten wirklich gut gespielt.
Mhm.
Die Inszenierung ist jetzt nichts, was weit über generisch hinausgeht. Aber damit ist das halt alles sehr zweckdienlich und kann man voll gut machen.
Aber wusstest du, was die Thematik ist? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt hier so das Poster angucke, Alter,
ja, wie gesagt,
jetzt aus dem Kalten, würde ich wahrscheinlich denken, so, Alter, was das denn ist?
Nee, das Poster sieht aus wie so ein True-Crime-Scheiß.
Ja, ja, genau.
Ja. Nee, ich hatte gelesen eben, dass es um die Gründerin von Bumble geht. Und
okay,
weil ich eben auch tatsächlich persönlich Erfahrung mit Bumble hatte, hat mich das interessiert. Und dann habe ich gesehen, wer...
Ja, nämlich jeden Tag 10 Dickpics geschickt kriegt. Das war seine Erfahrung.
Na, und weil ich dann eben gelesen hatte, wer da Regie gemacht hat, war ich dann doch sehr intrigued.
Okay.
Ja, und hab damit auf keinen Fall meine Zeit verschwendet. Also alles fein.
Mhm.
So, Punkte zu Swiped. Wenn es fein für dich ist,
ja,
oder
mach.
Hast du noch Fragen?
Nö, ist okay.
6,4 auf IMDb. Metascore ist bei 42, was ich schon hart finde, weil, also warum? Ich habe nachgelesen und fand die Begründung alle irgendwie lächerlich.
Mhm.
Aber gut. Letterbox 3,1. Und jetzt der Guess.
Kommt nicht so gut weg, aber ich glaube, eine 7 könnte drin sein.
Eine 7 ist drin und das ist goldrichtig.
Eine 7 ist drin.
Siehste, called it, Alter.
Schön.
Ja, ja.
Ja, ja, die 7, die am zu leichtesten zu ratende Zahlen in unserer
ist
Skala.
Ist schon, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja, finde ich auch witzig.
Das ist dieses typische, kann man machen, muss man nicht. Das ist zur Not eine 7.
Ja, ja, das ist halt der Hakan-Move eigentlich.
Mhm. Voll, ja. Die klassische Hakan, 3,5.
Ohne Witz. Machen wir den Hakan.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt haben wir aber noch einen.
Jetzt machen wir nicht den Hakan, jetzt machen wir den Mr. Pink.
Ja.
Und Grüße dahin. Und der hat sich für diesen Monat den Film Vanilla Sky vorgenommen.
Mhm.
Und wie immer.
Und uns geht's da, glaube ich, gleich, ne? Wir haben jetzt zum wiederholten Male Vanilla Sky gesehen, ohne das Original zu kennen.
Ja, uns geht's gleich. Wir haben jetzt einen Rewatch praktisch von Vanilla Sky gehabt, ohne Abre los Ojos zu sehen, das Original.
Ja. Und es gibt hier eine Parallele zu deinem Bond.
Mhm.
Mal gucken, ob du drauf kommst.
Bin gespannt. Aber
lass mal raten.
Das Original, wollte ich noch sagen, ist nämlich auch auf der Schneiderliste. Dieser, dieser spanische. Deswegen früher oder später muss ich den eh gucken. Aber gut, dann jetzt erstmal das Remake nochmal.
Abre los ojos.
Ja. Dann raten wir erstmal und machen wir erstmal Samples.
Können erstmal raten.
Gut.
Also es war jetzt für dich eine Zweitsichtung.
Ja.
Seit damals halt, als er rauskam.
Ja, im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Irgendwie wahrscheinlich 2-3 Jahre später mal nachgeholt. Irgendwie im Heimkino.
Tja, dann sind wir exakt auf dem gleichen Stand.
Cool.
Nur, dass ich nicht weiß, wie du den damals fandest.
Das wäre zu viel Information.
Ja, ja, nee, klar. Aber ich weiß, wie du andere Filme von dem Regisseur findest. Das ist, glaube ich, könnte helfen.
10-Punkte-Film in seiner Filmografie.
Ja, ja. Nur einen? Bin mir gerade nicht sicher.
Also auf jeden Fall einen mindestens.
Ja. Das geht uns wahrscheinlich beiden so. Deswegen sage ich 8 Punkte.
Mhm.
Vergibst du hier?
Ich sag bei dir, das ist gar nicht mal so leicht.
So, so.
Ich sag 7. Ich gehe mal ein bisschen runter.
Mhm. Gar nicht mal so leicht, sagt er.
Nee, ist nicht so leicht. Und der Regisseur...
ja, erklär, warum.
Naja, werde ich dann im Laufe der Rezension machen, aber es gibt einiges, was man diesen Film ankreiden könnte. Es ist... gerade für Tom Cruise ist das wirklich ein untypischer Film. Also jetzt mal nur mal, damit du meinen Status siehst, wie ich in diesen Film reingegangen bin. Ich habe Erinnerung, dass ich den super flashig fand.
Mhm.
Und in meiner Erinnerung war das schon, der war jetzt nicht so ein krass geiler Mindfuck-Film, auch wenn du zum Beispiel auch Memento.
Ist nicht The Game.
Es ist nicht Memento, aber es geht schon so in die Richtung, was ich schon gesagt habe damals, ja, das war schon geil und dann gab es irgendwelche Wendungen und so, die hast du nicht kommen sehen und bla.
Mhm.
So habe ich ihn in Erinnerung. Jetzt habe ich ihn gesehen und es gab ein bisschen Reality-Check und finde auch ein paar Sachen schreien zu sehr so Anfang 2000er, gerade so der Soundtrack und die Musik und natürlich so Counting Crows und Co. irgendwie im Soundtrack oder R.E.M. durfte damals nicht fehlen. Und dann hast du so Tom Cruise zwischendrin, der irgendwie.
Ja,
aber so,
das kannst du dem Film doch nicht vorwerfen.
Nee, das kann ich dem Film nicht vorwerfen, aber es ist ein paar Sachen passten für mich nicht mehr so zusammen wie damals. Oder wie aus der Erinnerung, aber komme ich sicher noch zu.
Interessant. Mir ging es genau andersrum.
Dir ging es andersrum. Du fandst ihn damals nicht so.
Nö, ich hatte den als gut, aber mehr so gut Richtung nett in Erinnerung.
Mhm. Jetzt hast du mehr drin gesehen, ne?
Ja, auf jeden.
Oh, krass, okay. Siehst du, bei mir war es umgekehrt. Bei mir war es so ein bisschen. Der ist jetzt für mich eher so Butterfly-Effekt als Memento und The Game.
Okay, wow.
Und aus Erinnerung raus wäre aber wahrscheinlich eher Richtung The Game und Memento gewesen.
So gleich.
Banausi! Ja.
Da ist er wieder.
Wobei ich Butterfly...
Guess Finesse.
Naja, wir sind bei Butterfly-Effekt, aber auch nicht auf einer... Also der ist jetzt... Die finde ich nicht schlecht. Hm. Sondern das ist für mich so die zweite Reihe von Mindfuck.
Naja. Aber ich weiß schon auch, also Butterfly-Effekt beim ersten Mal, ich war so mindblown, Alter. Ich dachte so, was zur Hölle geht hier ab?
Ja, siehst du, bei mindblown war ich bei dem Film nie. Das war für mich so... Aber da hast du ja auch bei dem Rewatch, hast du ja dann auch ein bisschen gesagt, so, ja gut, der ist nicht mehr so wie damals.
Also dieses Mindblowing hast du wahrscheinlich nicht mehr. Aber das Visuelle ist nicht gut gealtert, weil ich weiß gar nicht, ob es so sehr die Handlung ist. Ich finde prima das Visuelle. Muss ich nochmal in unsere Rezension reinhören.
Musst du nochmal reinhören, ja.
Ja. So, jetzt Vanilla Sky. Ja, das hat uns Mr. Pink aufgetragen, weil der Herr hat uns natürlich Samples beigesteuert. Dieser Film wurde diverse Male gesampelt. Nicht nur für gute Musik.
Gar nicht für gute Musik.
Ich wollte es mal ausschließen. Also, weil der wurde ja auch für irgendeinen Heavy Metal Track, den ich jetzt nicht gehört habe, gesampelt. Mhm. Aber der wurde wirklich oft gesampelt.
Der wurde einige Male
gesampelt. Aus dem Film ist einiges gesampelt, ja.
Also, vielleicht können wir hier eine Sache auch mal aus dem Weg räumen. Ein kleiner Fauxpas, der uns passiert ist bei den 1000 Samples, die Mr. Pink uns auch mitgibt mit der Tabelle. Und da hat er mir die Info auch mitgegeben, dass wir in der einen Folge, ich kann jetzt gleich mal sagen, achso, hier. Wir haben das Sample aus Vanilla Sky bereits eingespielt. Dabei wollten wir damals nämlich im Bezug zu Beautiful Mind nämlich das Sample aus dem Beautiful Mind reinspielen. Aber es gab einen Song, der irgendwie Vanilla Sky und The Beautiful Mind gesampelt hat. Also haben wir damals irgendwie das falsch von diesen beiden Samples reingespielt. Das war irgendwie im Supporter Special Episode 11, wo wir über Beautiful Mind geredet haben.
Alter, was hat er denn für ein Luxusproblem? Jetzt haben wir einen Song genommen, der beide Filme aus beiden Filmen gesampelt wurden?
Ja.
Okay, wow.
Aber halt den falschen Film.
Wie? Aber ich dachte, der Richtige war auch dabei.
Ja, ja, der Richtige war auch dabei. Aber wir haben halt die falsche Stelle gesampelt, also den falschen Timecode.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja. Alles klar. Ja, das ist natürlich doof, weil ich meine, da kann ich natürlich meine Hände in Unschuld waschen, weil ja, ich arbeite nur auf Anweisung.
Du bekommst das von mir, ist okay. Aber passiert. So, haben, wir richtig, haben okay. wir richtig gestellt und jetzt kommen wir aber zu den aktuellen.
Das ist der gleiche Track jetzt.
Sample zu Vanilla Sky. In der Tabelle sind immer mehrere Tracks, ach deswegen so. Weiß ich nicht, ob er jetzt genau den meinte. Aber ich komme jetzt zu dem aktuellen.
Ja, aber können wir mal sehen, was wir für unsere Supportenden machen.
Ja, weil seine Leidenschaft sind Samples schon. Und deswegen machen wir dann so eine kleine Extrawurst für den Herrn Rosa. Ja. So, hier kommt der Sample.
Bin mal gespannt.
Für die Raver kann ich mich ganz gut einstimmen. Ich habe ja heute Abend wieder die 90er-Party, insofern, wo ich noch hin muss. Insofern geht wahrscheinlich in die Richtung.
I'm missing a nap for this.
Assemblage 23 heißt diese Band. Und ja, der Titel heißt Opened. Und die haben praktisch Penelope Cruz gesampelt in ihrer Stimme, die das hier ab und zu in den Film reinhaucht. Und da ist dieser Song her.
Jetzt müssen wir für Mr. Pink müssen wir so eine Mucke einspielen, Alter.
Ja, das Ding ist,
Ich schäme mich.
Naja,
mein Name steht auf diesem Produkt.
Ja, Mr. Pink sagt ja auch selbst so, das ist wie mit den Filmen, kann nicht alles geil sein, aber ich warte tatsächlich noch auf den Moment, wo die Samples besser sind als der Film, den du uns dazu beiträgst. Das wäre, glaube ich, mal eine Premiere, dass man sagt, Alter, das ist so ein Banger, Alter, und der Film ist so scheiße. Das hat man bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Bis jetzt waren die Songs eher fragwürdig.
Hm.
Aber einen haben wir noch. Weil es wurde nochmal Vanilla Sky unter anderem gesampelt und diesmal für einen Hip-Hop-Track. Das reicht schon für den Lacher.
Nein, deine Pause war der Grund für den Lacher, so. Alter. Wie du kurz überlegt hast, wie du das Ding nennen sollst.
Ja, wir spielen mal ein.
So schön, ey.
Verstand wie in einem Traum. Gesichter verändern sich, Menschen werden zu anderen Menschen. Das Unterbewusstsein besitzt eine sehr große Macht.
Das ist die Revolution des Verstandes.
Ja, unverkennbar. Manfred Lehmann. Synchronstimme, in dem Fall von Kurt Russell, aber natürlich kennen wir ihn auch als Bruce Willis und tausend andere.
Ja.
Und der Herr, der diesen Track zu verantworten hat, heißt CR7Z.
Schnittig.
Schnittiger Name auf jeden Fall. Und der Song
aber
heißt
wirklich so.
Ja, der heißt so. Und der Song heißt Stimmen. Und das ist ein Rapper. Und jetzt machen wir was Besonderes für Mr. Pink. Noch eine Extrawurst. Weil aus dem Sample ging ja nicht wirklich hervor, was für ein Track das ist. Insofern haben wir jetzt einfach mal random aus dem jeweiligen Song, wenn er dann letztendlich losgeht nach der Intro und Co. haben wir
damit
auch mal
den mal rappen hören.
Damit wir den mal rappen hören, ja, ja. Damit wir uns da auch nochmal ein Urteil bilden können.
Nein, ich bin keiner von denen auf dem Gangsterfilm. Ich bezeichne mich eher als Schreiber vom Herz und sentimentalen Sentinel. Ich schreibe das Zeug, das selbst noch deine Enkel fühlen, wenn es Generationen mit Begeisterung nährt und sich die Welt nicht killt. Texten ist für mich eine Wendeltreppe, die ständig nach unten führt. Mach deine Augen zu, es ist dunkel hier. Ich rauch die Glut, denn ich hab mir den Mund gespült. Unverblümte Sicht auf Sex zwischen sechs Chicks ist kein Wunder mehr. Rundherum gewirbelt von Wellen.
Das ist der Herr. Ist das für dich einer cool Savage?
Nee, man, solche Leute sind der Grund, warum Backpacker-Hip-Hop irgendwie ein schlechtes Image hat bei manchen Leuten.
Ja, der berühmte Backpacker-Hip-Hop mit dem Bags in der Hand und dem Rucksack.
Naja, also, weißt du, dann erwarten halt manche Leute sowas.
Ja, also es gab so eine Zeit in den 90ern auf jeden Fall, so in der Prime, da habe ich links und rechts schon so Curse und so habe ich schon gehört und so. Also ein paar Sachen fand ich schon gut, aber ist nicht mehr meins. Und
ja, aber sorry, das kannst du doch nicht mit Curse vergleichen.
Nee, ist schon noch eine andere Liga gewesen, definitiv, ja. Aber ich würde Curse schon unter den Backpacker-Hip-Hop packen, jetzt so als Oberbegriff.
Ey,
also schon
hallo,
unter der
Talib Kweli ist auch Backpacker-Hip-Hop, Mann. Deswegen sage ich ja, solche Leute hier wie der Typ eben
ziehen sehr runter.
Die sind der Grund, warum...
Der Typ eben. du siehst aber den stetigen Namen, was du anrichten kannst. Man kann dich nicht mehr aussprechen.
Ja, eben. CR7Z, Alter, das klingt wie ein scheiß
wie ein Code.
Dateiformat, Alter. What the fuck, Mann?
Wie ein Code für dein Bankschließfach.
CR7, ja, vielleicht ist das so entstanden, ne?
Mal testen,
ich kann mir mein Passwort nie merken, wie mache ich das?
Ja. Ich pack's auf ein Albumcover.
Ja, genau. Ich lass mir tätowieren. Ah, scheiße, jetzt muss ich mich so nennen. Ja. Keine Ahnung, was da los war.
Aber ich glaube, gerade so diese Mindfuck-Filme, so in der Synchro, weißt du, Vanilla Sky und Co., da sind ja oft mal so Lines, die man auch gut in so einem deepen Text auf jeden Fall verarbeiten kann. Und dann hat man schon gleich irgendwie einen fetten Song.
Ach ja.
Ja, zurück zum Film jetzt.
Ach ja, einen Film gibt es ja auch noch dazu.
Ja, Cameron Crowe, Regisseur von Almost Famous, Jerry Maguire und Co., der hat den inszeniert und es ist ein Remake, wie wir schon erwähnt haben, weil das Original stammt aus Spanien.
Ja.
Und bringt zumindest eine der Hauptdarstellerinnen mit in das Remake, die da nochmal einen wiederholten Auftritt hinlegt.
Ja, Alejandro Amenábar heißt der Regisseur des Originals.
Mhm.
Und deswegen hat der natürlich hier mit Mateo Gil auch den Drehbuch-Credit und Cameron Crowe hat dann die englische Fassung sozusagen geschrieben, aber er hat das Ding schon sehr umgeschrieben. Also ohne jetzt das Original zu kennen, ich habe zumindest mal nachgelesen, wie der Regisseur des ursprünglichen Films das Ding gefunden hat und der war ja beeindruckt von dem Film und hat da seinen Segen gegeben, ne?
Ja.
Und sagt im Kern, also den Spirit des Films hat er trotzdem übernommen, auch wenn er da im Grunde eine andere Geschichte draus gemacht hat.
Das hört man ja auch nicht, immer.
Ich hatte hier voll die Total Recall Vibes, Alter.
Total Recall?
Ja, Mann.
Okay.
Da gibt es doch üble Parallelen. Mhm. Findest du nicht?
Ja.
Guck mal, Guess kann man mit sowas nicht beeindrucken. Ich war nämlich nachhaltig beeindruckt von deiner Three Billboards-Rezension, weil ich das einen sehr spannenden, fast schon analytischen Ansatz fand. Da habe ich mir noch gedacht, Mensch, warum machst du... Nee, also hatte definitiv was davon. Das hat mir voll gefallen. Also auch so beim Nachhören, weißt du? Das passiert sehr selten. Also meistens reicht mir das ja.
Danke dafür. Bist du nicht derjenige, der mir immer vorwirft, dass ich Komplimente sofort mit dem Arsch einreiße, Alter?
Meistens ist es doch, finde ich es ja schön, eben hier live darüber zu sprechen, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich mir das dann im Nachgang nochmal dreimal anhören, weil ich mir denke, boah, haben wir geilen Shit erzählt, Alter.
Aber was genau meinst du denn? Jetzt die Western-Referenz?
Genau, zum Beispiel dieses Ding, oder auch, da hast du ja noch eine Stand by Me, Hommage reingepackt. Ja,
habe ich mir richtig Mühe gegeben.
Siehst du? Und das fand ich sehr interessant. Auch nachhaltig interessant.
Danke,
und deswegen, jetzt weiß ich nicht, wie wir da gelandet sind. Wie bin ich da hingekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Aha.
Aber ich finde auch interessant, was du bei Rashomon gesagt hast, den Kurosawa-Film, da hast du auch sehr interessante Sachen gesagt, auf jeden Fall in der Folge 101. Nein, Spaß. So, zurück zu Vanilla Sky.
Ja, Mann, aber wie sind wir denn jetzt da abgebogen? Ich wollte doch auf irgendwas hinaus.
Du warst bei Total Recall und irgendwas Analytisches.
Ach so, ja, genau. Deswegen, jetzt müsstest du doch eigentlich quasi open-minded genug sein, um anzuerkennen.
Open your mind.
Siehst du? Nicht nur open your eyes.
Nee.
Open your mind. Nee, weil das ist ja, Total Recall basiert ja auch auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick.
Mhm.
Und Minority Report, auch wenn das jetzt ein Umweg ist, aber der ja auch.
Mhm.
Und ich finde, hier gibt es zumindest inhaltliche Parallelen zu Total Recall. Also das wäre jetzt wahrscheinlich schon eine Art Spoiler, wenn man da ins Detail geht.
Du meinst wahrscheinlich das Spiel mit Realität und Traum und
ja,
Zeit.
Ja, genau.
Und
so. Was ist wirklich, ne? Was nicht, was findet nur im Kopf statt und so.
Ja.
Da gibt es ja einige Filme, die in die Richtung gehen, aber ich irgendwie hatte ich hier einfach beim Gucken, dachte ich öfter mal so, Alter, abgefahren.
Aber jetzt ist die Verpackung auch nicht ganz unwichtig. Und die Verpackung war Arnie und Sharon Stone, die sich Faustkämpfe liefern.
Mhm.
Und hier war es so, Tom Cruise in so einer Dawson's Creek Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, die eine ein bisschen, also alles so ein bisschen soapy mit...
Warum ist das denn soapy?
Mit so seichten Indie-Songs untermalt. Ich weiß nicht, ich finde so...
Was?
Ich hatte tatsächlich so Vibes an irgendwelche Jugendserien, die ich geguckt habe. Und da zählt nicht Gilmore Girls dazu, um dir mal diesen Starre zu ziehen, weil du meintest so, ja, die Straße von Gilmore Girls hätte Guess natürlich sofort erkannt. Ich habe nicht eine gesehen? Folge Gilmore Girls mal gesehen.
Ich hätte schwören können, dass du Gilmore Girls geguckt hast.
Das war ich nicht, das war Rufmord.
Ah, okay. Da muss er gleich mal intervenieren. Ich habe die ganzen anderen Chick-Serien geguckt,
die kommt
nicht
erst auf die
Gilmore
Folge.
Girls.
Ja, ja, ich habe einige Chick-Serien gesehen. Desperate Housewives, Dawson's Creek, One Tree Hill, OC California, aber kein Gilmore Girls, nein.
Okay, gut, Entschuldigung.
Und an die hatte ich so ein bisschen Vibes mit dem
Aber
Film.
Die soll sehr gut sein, habe ich tatsächlich, also auch von Leuten, die das halbwegs objektiv beurteilen können, gehört.
Oh, da kommt das Special her.
Nee.
Gilmore Girls.
Nein, Alter, weil zu, also ich habe noch nicht eine Minute Gilmore Girls gesehen. Ich weiß gar nichts darüber, außer, dass die Produzentin ja die gleiche ist wie von Marvelous Mrs. Maisel, oder nicht?
Ja, das ist dieselbe. Aber machst du wie bei Beverly Hills.
Paladino?
Guckst halt irgendwie erste Folge und letzte Folge und dann reicht.
Ja, stimmt.
Den Rest lässt du die Gäste machen.
Ja, hast du recht.
Die Gästin sogar.
Ja, die Gästin meldet euch, wenn ihr Gilmore Girls rauf und runter geguckt habt.
Ja, ja. Wir gucken dann eine Folge und quatschen mit.
Genau. Lassen uns inspirieren. Vielleicht haben wir hinterher Bock.
Voll.
Wer weiß. Aber hey, jetzt mal zurück zu Vanilla Sky. Du fandst das allen Ernstes soapy? Also, du bist wahrscheinlich echt wirklich, die Musik hat dich da rausgeschossen, Alter. Weil das, was hier optisch und inszenatorisch passiert, ist null soapy, Alter.
Findest du?
Ey, voll. Also, ich habe dir gerade erzählt, ich hatte eher so Vibes an Total Recall.
Ja,
also und natürlich thematisch, wird hier, ja. Natürlich wird hier so eine Art Liebesdreieck aufgemacht. Also, wir haben halt diesen...
Ja, erzähl mal.
Vielleicht erzählen wir erstmal, was hier geht. Also, der Film steigt damit ein, dass wir David Ames sehen, unsere Hauptfigur, gespielt von Tom Cruise. Der ist inhaftiert, weil er des Mordes angeklagt ist und jetzt einem Polizeipsychologen die Geschichte erzählt, die wir dann in Flashbacks zu sehen bekommen. Also wir erfahren über seine Erzählung, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Mhm. So, und die Geschichte umfasst erstmal ganz kurz seinen Werdegang, weil er ist halt der Inbegriff eines Rich Kids. Sein Vater war so ein bisschen Citizen Kane, weil er halt ein großer Verleger ist und diverse Zeitschriften sehr, sehr groß gemacht hat und dann gestorben ist und seine Familie hat ihm halt das ganze Ding vererbt. Und er hat jetzt diese 51-prozentige Beteiligung an diesem großen Verlag und die restlichen Prozente und so wie die ganze Firma wird natürlich von so einem Board,
die Seven Dwarfs,
geleitet. Und die haben offensichtlich Pläne, ihn irgendwie da rauszuekeln. Er ist aber halt so typischer Lebemann, fährt einen Ferrari und noch andere schöne Autos. Mhm. Und hat halt eine geile Butze und sämtliche Frauen an ihm dran und genießt das Leben. Hat ja auch irgendwie eine Menge Dinge und Spaß und ja, kann sein Leben genießen und ist jetzt nicht wahnsinnig verantwortungsbewusst, so, ne, weil er halt aber auch alles hat. Und demzufolge pflegt er halt eben auch Beziehungen, die jetzt nicht gerade nach Riesen-Commitment schreien. Und eine davon ist eben mit einer Freundin Julie Gianni, gespielt von Cameron Diaz. Die ist angeblich nur eine Freundin, mit der er immer wieder mal schläft. Aber wir erfahren recht schnell, dass es für sie halt weit mehr ist.
Ja.
Sie liebt ihn heiß und innig und er ist da recht opportunistisch unterwegs, weil hin und wieder nimmt er das an, aber ja, vor allem im weiteren Verlauf des Films stößt er das immer weiter von sich, weil er dann auf einer Party, die er für seinen besten Freund, gespielt von Jason Lee, gibt, der bringt nämlich eine Dame mit und David ist schockverliebt. Mhm. Diese Frau ist Sophia Serrano und wird gespielt von Penelope Cruz. Mhm. Ja, und das ist das Bindeglied, ne, zum alten Teil, weil du hast schon erwähnt, sie hat damals schon diese Rolle gespielt im Original. Ja, und das Traurige ist, sein bester Freund Brian hat noch erzählt, hey, du hast mir schon so viele Frauen ausgespannt, die könnte die eine sein, so bitte lass die Finger von ihr. Mhm. Schaff's einmal irgendwie anständig zu sein und lass die Pfoten von ihr. Aber das kriegt er natürlich nicht gebacken. Am Anfang sieht's schon auch ein bisschen so aus, also er zieht's natürlich so spaßig auf, aber ich habe bei ihm auch so ein bisschen das Gefühl, dass halt das nochmal Anlass mehr ist irgendwie, weil er eh schon alles hat und dann muss man halt irgendwie die Sachen bekommen, die man nicht haben darf.
Der Klassiker.
Ja, ich weiß nicht, aber also zumal ist ja, glaube ich, steht nicht zur Debatte, dass Penelope Cruz sehr schön anzuschauen ist und er halt einfach hin und weg ist. Und sie scheint eben auch noch nicht nur optisch wahnsinnig schön zu sein, sondern halt auch noch unfassbar cool. Und so ist er halt echt, naja, schwer daran interessiert, die wiederzusehen, was er natürlich auch macht. Und das macht es für Julie nicht gerade einfacher, weil die das natürlich mitbekommt, entsprechend verzweifelt ist und irgendwie versucht, da den Sinn drin zu sehen. Das geht so weit, dass sie ihn verfolgt und auch als er dann die Nacht mit Sophia verbringt, steht sie halt am nächsten Morgen irgendwie auf der Matte und bittet ihn dann einzusteigen in ihr Auto und mit ihm wegzufahren, damit er ihr erklären kann, was da geht. Und dabei gibt es dann einen großen Autounfall.
Damit sie ihm erklären kann, oder?
Naja, sie lauert ihm ja da auf und er will halt eigentlich nur nach Hause und sie macht ihm aber eine Szene und sagt halt, steig ein und
ja,
dann
genau.
Gibt es eine Unterhaltung.
Ist ja auch nicht wichtig, jedenfalls gibt es dann den Autounfall.
Und dann gibt es den Autounfall und dabei wird Davids Gesicht entstellt. Und dann muss sich endlich eine Operation unterziehen und er hatte halt das nötige Kleingeld, um da auch experimentelle Dinge zu machen und irgendwann kommt er dann an eine Art Maske, die ihm bei der Heilung helfen soll. Und das ist aber auch eine Maske, die wir zu Beginn sehen, weil er die im Knast trägt oder da in dem Ort, wo er inhaftiert ist. Wo er mit dem Polizeipsychologen, der übrigens von Kurt Russell gespielt wird, spricht.
Ja.
Ja, und so kommen dann immer mehr Szenen dazu, wo wir eben nicht sicher sein können, was ist jetzt Traum oder slash Albtraum und was ist Realität. Zumal es dann auch immer mehr Situationen gibt, die sich eigentlich widersprechen in ihrem Inhalt. Mhm. Also Dinge, die eigentlich so nicht sein können oder zumindest nicht gleichzeitig real sein können. Und dann gibt es noch einen mysteriösen Mann in einem Restaurant, von dem er sich erhofft, dass der da irgendwie Licht ins Dunkel bringt.
Hitler nämlich.
Ja, Hitler, da haben wir den nächsten aus Preacher.
Ja, Mann.
Ja. Das ist Noah Taylor und sowieso haben wir hier neben den eben schon genannten Mann doch noch ein paar recht prominente Menschen. Mhm. Timothy Spall spielt noch mit, Tilda Swinton und Michael Shannon in einer sehr kleinen Rolle. Die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, ich auch nicht.
Wobei ich hatte noch nicht mal Kurt Russell noch auf dem Schirm.
Also, was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, weil wir hatten neulich Waking Ned Divine, Entschuldigung.
So.
Und Nate Spall ist natürlich der Sohn von Timothy Spall.
Ja, habe ich doch gesagt.
Hast du gesagt, ja. Okay, das hatte ich nämlich komplett verplant oder ausgeblendet oder gar nicht daran gedacht, dass die ja verwandt sind.
Ja.
Stimmt, hast erwähnt.
Ja, und ey, ähnlich wie bei The Mask of the Red Death fand ich hier wieder mal ein paar Bilder so krass. Also wirklich, wirklich geil. Also klar.
Legendär natürlich der ausgestorbene Times Square.
Also der Money Shot ist natürlich dieser Times Square, weil ey Leute, das ist halt was, das werden wir so nicht mehr erleben.
Ja, das stimmt.
Weil ihr könnt euch drauf verlassen, keine Produktion würde heutzutage diesen Hustle eingehen, den fucking Times Square für ein paar Stunden zu sperren.
Das war einzigartig, ja.
Und das ist hier real und du spürst es. Mhm. Alter, und das ist einfach, das ist so ein Gänsehautmoment, dieser leere Times Square. Wer schon mal in New York war, Alter.
Auf jeden Fall.
Für den ist das Ding, das ist so krass unvorstellbar, dass an diesem Ort nicht eine Person, nicht ein Auto irgendwas ist, Alter, sondern er ist da fucking alleine, ey.
Ja, das ist ein ikonischer Moment, ja.
Ja, das ist definitiv sowas wie der Money Shot von diesem Film. Aber es gibt halt noch echt viele andere Shots, wo ich dachte, Alter, was ist das bitte für eine geile Fahrt oder was sind das für geile Bilder oder wie ist das ausgeleuchtet und so. Und ich fand den optisch so oft so gut, dass ich auch hier wieder nachgeguckt habe, wer da für die Bildgestaltung zuständig war.
Das ist ein neues Ding jetzt.
Naja, also ich finde auch, das sind einfach Leute, die man viel zu wenig auf dem Zettel hat, wenn man so viele Filme guckt wie wir, Alter, weil die sind für die Bildgestaltung zuständig. Also weißt du, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ganz viele RegisseurInnen immer wieder mit den gleichen DOPs arbeiten.
Stimmt schon.
Weil die halt wissen, so, das muss so hart harmonieren. Und DOP war hier John Toe. DOP von Braveheart, Thin Red Line, Last Samurai. Also epische Stoffe hat der Typ mal gebucht, ey.
Ja.
Und ich finde eben, es gibt hier auch Shots, die sind fucking epic, Alter.
Mhm.
Und ja, allen voran natürlich das Ding am Times Square.
Ja, ohne Frage.
Vor allem, wenn du liest, ne, so in den Trailer Facts steht ja irgendwie, dass die hatten Sonntagmorgen oder was von 5 bis 8 Uhr Zeit oder so. Also auch wirklich nicht lange für eine Hollywood-Produktion, wo du sonst irgendwie, wenn es hochkommt, 3 Minuten am Tag drehst. Dieses komplette das Szene sitzen, in ein paar Stunden einzufangen, Alter. Und dass die dann so geil ist, das finde ich schon.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein mega Moment. Finde ich auch.
Nee, und irgendwie finde ich es, ich mochte es total, wie der Film dich da hin und her schickt, sodass du halt über weite Strecken nicht wissen kannst, was ist jetzt die wahre Version von dem, was wir hier gezeigt bekommen.
Mhm.
Und das mochte ich. Und vor allem, ich verstehe nicht, was die Leute haben. Ich finde, die spielen das hier alle richtig gut.
Tom Cruise fand's auch gut?
Ja, Mann.
Okay.
Das ist ja auch die Phase, in der Ice White Shut gedreht hat und so, ne? Also ich glaube, unmittelbar davor war Ice White Shut. Da fand ich den ja auch schon richtig gut. Und ich finde sowieso, dass der schauspielerisch unterschätzt wird.
Ja, der ist schon ein guter Schauspieler, aber der hat auch so Momente, wo er so ein bisschen so Keanu Reeves-mäßig eher cringy wirkt, wenn er so eine Szene spielt oder wenn er irgendeine Geste macht oder einen Gesichtsausdruck so. Dann denke ich so, Ich vergesse ihn halt selten, dass er das ist. Also, er verschwindet nicht hinter seinen Rollen. Wie
okay, fair enough, den gebe ich dir. Aber das macht ein Leonardo DiCaprio auch nicht. Und ein Brad Pitt in der Regel auch nicht. Nicht mehr so.
Okay.
Weißt du? Und trotzdem funktioniert das.
Mhm.
Also ich meine, bei Reservoir Dogs, Reservoir Dogs. Digga, bin ich jetzt bekloppt. Inglourious Basterds. Ah. So. Da siehst du nicht eine Sekunde die Figur, du siehst fucking Brad Pitt die ganze Zeit. Ja, und du freust dich noch drüber, wie bekloppt der Italienisch spricht.
Es tut dem Film keinen Abbruch, wenn das so ist, aber ja. Aber er macht manchmal dieses Tom Cruise-artige. So.
Er spielt ja hier diesen, der Typ, der alles hat und dem alles zufliegt und so weiter. Und ich meine, Digga, den bringt er mit. Also, den kaufe ich halt volle Lotte. Mhm. Und was ich bei Tom Cruise so mag, wenn der lacht, und das hat er selbst jetzt noch in dann doch fortgeschrittenen Alter, wenn der lacht, siehst du den kleinen Jungen da drin. Ne, der hat so ein Lachen, wo du einfach
diesen, ja, so ein ansteckendes Lachen, ja. Der lacht aus allen Poren.
Zum einen ansteckend, aber auch, also ich finde das ansteckendste Lachen, habe ich mir neulich wieder gedacht, so, ey, Jessica Chastain, Alter, so wie die Lachen spielt, ist das so ansteckend, ey. Mhm. Das kommt so von innen, das ist so krass. Und bei Tom Cruise irgendwie, wenn der, weil der, das gibt hier schon Momente, weil das war ja auch kein Zufall, dass dann, ich glaube, der hat danach Penelope Cruz wirklich gedatet.
Ne? Ja, die waren 2 Jahre zusammen, ja.
2 Jahre sogar, siehst du. Weil die kriegt den in Momenten, wo die aus dem halt ein super echtes Lachen rausholt, Alter. Mhm. Da merkst du einfach so, das ist super authentisch in dem Moment. Und dann kommt
fällt
da irgendwie dieser
fällt
kleine
aber
Junge.
Nicht schwer, oder?
Weil, naja, wahrscheinlich nicht. Eben, ja. Und dann kommt da irgendwie dieser kleine Junge durch und ich finde da irgendwie, weiß nicht, ich connecte da. So, ich finde, ich kaufe ihm was ab und gib dir das. Natürlich siehst du Tom Cruise und nicht David Ames. Mhm. Aber ich glaube, die Verhältnisse, weißt du? Und ich finde auch, Alter, ich fand Cameron Diaz krass.
Ja, die war auch gut. Ist schon ihre Prime gewesen, Alter. Damals hat die viele gute Filme gemacht und waren vielen Hochglanzproduktionen dabei.
Und deswegen fand ich das auch nicht groß verwunderlich, weil ich habe mal so geguckt, hier in der Awards-Section, wofür, ne, weil der war ja Oscar nominiert tatsächlich, der Film. Mhm. Gut, jetzt kann man sagen, nur für den besten Song. Aber
Paul McCartney.
Das war immerhin Paul McCartney für Vanilla Sky. Dann war der aber auch 2-fach Golden Globe nominiert. Mhm. Da halt auch für den Song. Klar. Die andere Nominierung war aber
Cameron Diaz?
Cameron Diaz.
Ah, hat eine Schauspielnominierung gehabt.
Hat eine Schauspielnominierung bekommen und auch für einen SAG Award war die Schauspielnominiert.
Okay.
Für diese Rolle.
Kann ich verstehen, ja.
Ja. Man hat sie wirklich geil gemacht, weil, Alter, oh, was ist das? Also, ich meine, ne, Sophia benennt das ja dann auch so. This has saddest, to be the saddest girl with a martini. Mm. Weil das ist schon so, du siehst sie und du weißt, Alter, ihr Herz ist zerbrochen. So, ne?
Also, aber sie macht trotzdem gute Miene zu bösen Spielen.
Und das
so.
Musst du erstmal so spielen. Ne? Ja. Das macht sie schon richtig gut.
Finde ich auch.
Was ich spannend finde, es gab dann auch wieder die ein oder andere Negativ-Nominierung hier.
Mhm. Gab's Razzies?
Es gab eine Razzie-Nominierung.
Es gab eine Razzie-Nominierung.
Weißt du, für wen?
Wahrscheinlich für Cameron Diaz.
Nein.
Hat es nämlich tatsächlich auch schon mal gegeben, dass man für große Preise nominiert war und dann gleichzeitig für den Razzie.
Ja, Mann.
Für wen? Okay, also offensichtlich ist es eine Person.
Ja, es war eine Schauspielnominierung.
Jason Lee kann ich mir nicht vorstellen. Und dann Tom Cruise ist wahrscheinlich das Annäherndste. Nee, keine Ahnung.
Penelope Cruz.
Für Penelope Cruz?
Ist hier als Worst Actress nominiert gewesen. Und nicht nur für einen Razzie, sondern auch noch für The Stinkers.
Für den Stinker auch noch.
Ja, Mann.
Mensch.
Und da hat sie nicht nur eine Worst Actress Nominierung bekommen, sondern auch noch eine Worst Onscreen Couple mit Tom Cruise. Und sie hat sowieso in dem Jahr so quasi für jeden Film, den sie gedreht hat, mit dem Typ, mit dem sie in dem jeweiligen Film war, eine Worst Onscreen Couple Nominierung bei den Stinkers bekommen, Alter.
Die hatten auch einen Kicker, oder was?
Ey, in dem Jahr, ich weiß nicht, ob es sowas wie Negativ-Campaigning gibt, aber irgendjemand muss das betrieben haben, Alter, weil die müssen die gehasst haben in dem Jahr. Ich weiß nicht, was da los ist. Cool. Also vor allem, was stört euch denn an ihrer Performance? Ich habe mir dann echt überlegt, was könnte das sein? Und ich glaube, dadurch, dass wir sie kennen und auch Almodovar-Filme von ihr kennen und wissen, wie die spielt und wir generell viel europäisches Kino kennen, wir wissen halt, dass es eine Art zu spielen gibt, die nicht amerikanisch ist. Mhm. Und natürlich ist die hier mit ihrer eh schon sehr europäischen Art und dann spielt die auch noch so. Natürlich musst du das erstmal glauben. Und ich kann es mir nur so erklären, dass das bei manchen Amis einfach clasht, dass sie sich denken, niemand ist so. Also, weißt du?
Ja, möglich. Aber ich kann dir sagen, was mich gestört hat an der Performance oder was so ein bisschen in dieses Bild reinfällt, dass ich das irgendwie zu, auch wenn das jetzt ungewöhnlich ist, dass das ausgerechnet von OC California Guest kommt, aber so dieses, dass sie sich so in ihn verguckt und dann geht er aus der Wohnung raus und sie springt dann so durch die Gegend, so wie so ein verliebtes Schulmädchen und so und dieses Hach und Blau und hin und her und dann läuft halt irgend so ein Indie-Song. Das war mir jetzt, weiß ich nicht, das war mir zu Gilmore Girls mäßig so.
das ist einfach, du musst dich mal wieder verlieben. Was
das ist
los?
Für mich so. Ich bin verliebt in diesen Podcast.
Ach, guck mal. Aber dann kennst du doch dieses Gefühl, Alter, wie aufregend das ist. Wenn man
ja, aber es ist einfach mal so Gilmore Girl-mäßig inszeniert. Und dadurch fällt so ein bisschen so diese deepe Message und diese Geschichte mit diesem Traum und Zeit, was interessant ist. Aber das wird so in Wattebäuschen verpackt, sodass das für mich wirkt wie so ein Film, wo so Psychologiestudenten auf dem Schulhof stehen und sagen, Alter, das ist richtig deep und so weiter, wie die das gemacht haben, bla und hin und her. Und die Geschichte, die Liebesgeschichte ist voll süß und so. Und da sehe ich halt so diese Studenten, die da im Kreis stehen und sich dann über diesen Film unterhalten. Und da bin ich halt nicht.
Mhm.
Ich würde mich nicht dazustellen.
Okay. Hm.
Das hat mein Problem. Mein Problem ist halt, dass die Verpackung mir nicht so gut gefällt wie früher.
Abgefahren.
Ja.
Nee, ich... Bei mir ganz im Gegenteil. Ich fand den immer noch, also oder jetzt wahrscheinlich sehr viel besser als damals.
Ja, das ist krass. Bei dir ist er gewachsen. Bei mir gab es so einen kleinen Reality-Check in Richtung, eher Richtung nach unten.
Aber Reality-Check würde ja bedeuten, dass das objektiv ein schlechter Film und ein schlechterer Film ist.
Nee, dann nennst du Reality-Check halt für mich persönlich.
Okay.
Nicht für die Allgemeinheit. Das ist für mich immer so ein bisschen so, ja.
Du bist einfach verhärmt geworden, Alter. Du bist.
Ich habe den Film einfach ein bisschen verklärt. Wie wär's denn mit der Variante?
Aha.
So sieht's nämlich aus.
Ich hab dir gerade gesagt, woran es liegt, dass du da nicht connected hast, Alter.
Woher willst du denn wissen, dass ich nicht verliebt bin?
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Das ist einfach, Alter. Du hast keine Gefühle, Mann.
Hör auf, immer meine türkischen Mitbürger hier im Misskredit zu ziehen.
Was?
Immer drückst du dieses Sample.
Ja, das ist das Passendste halt. Guess Finesse habe ich noch nicht.
Ich habe selten einen so starken Mann gesehen.
So nehme ich auf den Typen von dem Sample bezogen.
Also, wenn es um heute geht, können wir auf jeden Fall mal den hier drücken.
Maybe we should stop watching 80s movies for a little while.
80s Movies hatten wir nicht so viele heute. Der ist jedenfalls nicht aus den 80s.
Wir hatten zwei Filme aus den 80s.
Ja, wir hatten zwei, ja. Von fünf.
Ja. Und?
Aber
das wäre mal auch eine interessante Statistik, oder? Was so.
Der 80s-Film hat für mich so ein bisschen die Lanze gebrochen heute. Also der bricht ja nach oben aus hier, der Bond.
Mhm.
Der andere 80s-Film nicht so. Ja, Mauer-Auftragsfilm-Ausbeute für mich diesmal.
Ja, also wirklich. Kann nicht sein, dass ich hier mit allem mehr Spaß hatte als du. Magst du keine Filme, Gess?
Ich wusste, dass es kommt.
Natürlich, das wirst du jetzt noch oft hören.
Ausgerechnet, der Lieder keine Filme
immer an den nörgelnden, wer ist es? Stefan?
Weiß ich
Stinkers?
Nicht.
Ich weiß es nicht.
Stinkers?
Na, irgendjemand kommentiert auch immer auf YouTube und hatet.
Immer.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Stefan hatet, weil es kann sein, dass er mal einen Spruch über dich gemacht hat, aber das ist doch kein Haten, wenn er einmal mal eine kleine Spitze fallen lässt.
Nee, ich finde es nur lustig, dass das immer noch funktioniert, dass wenn man gegen den Mainstream geht in der Meinung, dass man dann offenbar gleich in so eine Schublade gesteckt wird.
Aber was glaubst du, woher?
So, alle mögen das, warum magst du das nicht? Dann kannst du das ja nicht, dann kannst du da ja irgendwie keine Filme mögen. Was ist denn das für ein Rückschluss, Digga?
Aber du warst ja jetzt schon vor diesem Podcast, also bevor wir überhaupt diesen Podcast gelauncht haben, warst du ja in unserem Freundeskreis, hattest du ja auch eher diesen Ruf so von wegen, Lee wird den eh nicht mögen, Lee wird den Film wieder zerlegen. Isa herself hatte ich ja Darth Vader genannt, so wenn wir mit dir ins Kino gehen. Ach, Darth Vader, gut, der wird den wieder zerlegen, den Film. Woher glaubst
du,
das
ist schon lustig, ne? Wenn du jetzt mal, jetzt haben wir es ja etabliert, wie viel Isa scheiße findet und mit wie vielen Filmen die nichts anfangen kann. Und dann irgendwie war nicht sie diejenige, die Alien keine 10 Punkte gibt?
Nee, nicht nur keine 10 Punkte, die konnte ja, irgendwie war die bei 6 oder so.
Ja, eben. Aber hallo, Alter? Willst du mir, also worüber reden wir denn hier? Digga. Alien 6 Punkte. Das ist doch, mehr brauchen wir doch nicht diskutieren.
Mich musst du gar nicht überzeugen. Ich will ja nur eine Sache.
Ich bin der Hater? Willst du mich verarschen?
Ich will ja nur eine Sache fragen. Ich meine, Sarah zum Beispiel meinte auch neulich, dass sie bei Der letzte Tango in Paris erstmal zitternd davor saß und Angst hatte.
Das ist ja auch schön. Ich meine, das macht's doch spannend. Also wenn.
Aber woher kommt dieses Image? Was glaubst du?
Was? Naja, weil ich natürlich, ich weiß, dass das polarisiert. Ich weiß, dass es Leute gibt, die halt sagen, ey, das ist mir zu sehr irgendwie auf Konfrontation oder, also das Ding ist, es ist ja bei mir nicht mit Kalkül, aber ich gebe halt relativ wenig drauf, ob das jetzt alle genauso sehen oder da irgendjemand ein Problem mit hat, ne? Weil wenn das meine Meinung ist, dann ist das so.
Ja gut, das mache ich auch nicht.
Und wenn das ein Filmklassiker ist und ich kann für mich begründen, warum ich den doof finde, dann ist das so. Und nur weil das zig Millionen Leute gibt, die das anders sehen, macht es das für mich nicht richtiger. Weißt du, ich meine?
Ja, ja,
das so, ist und
ja,
mit das der ist ja, Mentalität ist ja meine Meinung, da haben ja Leute viel oft ein Problem und vor allem, wenn man dann eben mit irgendwie etwas, was dann ihr jetzt in der Runde quasi, wenn das der Mainstream ist und ihr in der Runde sagt alle, naja klar, Wolf of Wall Street ist ein fetter Film und ich sag, das ist ein 3-stündiges Musikvideo, dann bin ich der Hater. Weißt du, ich meine?
Eben, manchmal schon, ja.
Ja, siehst du, und das sehe ich halt
machst
nicht
die Party
so.
Kaputt. Deswegen, wieso machst du die Party kaputt?
Ich bin wenn, ja ihr doch, wenn ihr mich zu der Party einladet und ich da scheiß Musik gespielt wird, ja, sorry, dann bin ich der Hater.
Ja, dann musst du halt mal ein bisschen mit dem Flow gehen und eben zu Musik tanzen.
Ja, siehst du, und das ist eben genau das, was ich nicht, also ich tanze auch zu Musik, mit der ich nichts anfangen kann, aber bei Filmen werde ich halt nicht anfangen, irgendwas geil zu finden, nur weil mir alle anderen sagen, dass ich das geil finden soll.
Naja, okay, darum geht es ja auch gar nicht, dass du deine Meinung irgendwie...
Naja, aber das war ja das Wolf of Wall Street Phänomen. Und weißt du, so in der Summe bin ich wahrscheinlich noch der, der Scorsese-Filme am besten bewertet, wenn es jetzt mal darum wieder geht. Weil das ist ja das, was für mich das Totschlagargument schlechthin ist. Die Quote gibt mir recht. Ich mag offensichtlich eine Menge Filme deutlich lieber als du, weil ich ja im Schnitt einfach mit mehr Punkte raushau.
Bezweifle ich mittlerweile diese Theorie, aber...
Okay, das lässt sich ja, da kann Dave mal wieder seine Skills walten lassen, weil das lässt sich ja leicht...
Genau, du argumentierst ja auch gerne damit, dass du viel mehr Filmen 10 Punkte gegeben hast. Aber nur weil du jetzt Stuber und zweitklassigen Komödien 10 Punkte gibst, heißt ja nicht, dass du
Stuber
grundsätzlich.
War keine 10, nur mal so fürs Protokoll.
Ja, oder Zombieland 2 oder so. Also, das heißt ja nicht, dass du generell dann besseren Schnitt hast als ich, weil es kann ja sein, dass ich dann trotzdem 100 Filme mehr irgendwie 9 Punkte gegeben habe oder so. Und da, glaube ich, bin ich vor dir, bin ich. Aber es ist jetzt nur geschätzt.
Ja, aber auch das lässt sich ja errechnen.
Es lässt sich errechnen. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Und selbst wenn es so wäre, warum haben die Leute vor dir mehr Angst? Ich sage ja auch meine Meinung bei Klassikern, obwohl die alle geil finden und sage, ich finde Dracula scheiße.
Ja, vielleicht bist du harmlos, ich weiß es nicht.
Harmlos. Das ist das Wort, was dir eingefallen ist, ja.
Wo sieht man heute noch so prächtige Kerle?
Prächtige.
In meiner Jugend gab es nur solche Männer.
Ja.
So, ja, wer von uns ist jetzt der Prächtige?
Na, du bist der Prächtige, ich bin harmlos.
Ist auch geil, dass das Pendant ist. So, man kann nicht prächtig und harmlos sein.
Nee, das geht nicht. Was denn das? Der ist prächtig, aber harmlos. Das klingt komisch, Alter. Komm.
Guck mal, ich drück mal den hier für dich.
Who taught you to be so cool?
Ja, siehst du?
Hast du die Stimme erkannt?
Ja, klar, warte mal, das ist. Machen wir nochmal?
Who taught you to be so cool?
Alter.
Erkennst du, also.
Ja, klar kenne ich die Stimme, aber ich komme gerade nicht drauf.
Witzig. Ist aus einem gemeinsamen Auftragsfilm.
Aus einem gemeinsamen Auftragsfilm?
Den hatten wir vor einigen Wochen.
Oh ja, da habe ich es gehört, auf jeden Fall.
Who taught you to be so cool?
Ich komme nicht drauf.
Spiel im Gefängnis.
Spiel im Gefängnis?
Ja, Mann.
Okay, welche Knastfilme hatten wir denn hier?
Ah, du hast ihn vorhin im Zusammenhang mit George Clooney erwähnt.
Ach, Adam Sandler war das.
Adam Sandler,
ach, Spiel ohne Regeln, ja. The Longest Yard. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht zuhören können auf die Schnelle, krass.
Tja.
Stimmt. Siehst du, das ist eine von denen? Ja. Du weißt, du hast die Stimme schon mal gehört, aber kannst du...
Ja, voll.
Weißt natürlich nicht sofort, wo.
Ja, Mann.
Ja, hast du noch was zu Vanilla Sky?
Mal überlegen. Ja, ich finde den offensichtlich besser als du. Ist schade.
Ich finde ihn auch immer noch nicht schlecht.
Mhm.
Aber ich finde auch Butterfly Effect nicht schlecht und so. Das sind alles so, das ist so in der Liga.
Ey, aber... Mann, ey.
Ja, bitte?
Der ist doch... Also allein die Optik hier, die ganze Bildgestaltung, die Bildsprache, das kannst du doch nicht ernsthaft mit Butterfly Effect vergleichen, Alter.
Doch, hätte mich echt nicht gewundert, wenn Ashton Kutcher hier die Hauptrolle spielt. Und
das Color Grading von Butterfly Effect ist doch eine Vollkatastrophe und hier hast du wirklich schöne Bilder.
Ja, du hast teilweise schöne Bilder, aber du merkst trotzdem, dass dieser Film von 2001 ist.
Ja, also. Und der hat auf jeden Fall auch hier und da seinen Kitsch, aber ich finde, das tut der Geschichte gut. Also okay. Weil es dadurch, es gibt halt auch eine Fallhöhe.
Haha.
Okay, der war noch nicht mal beabsichtigt.
Aber nicht schlecht.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also wenn dieses Ding, der Abgleich von Traum und Realität und so.
Ich finde es auch ganz geil, dass Tilda Swinton an einer Stelle dann so in die Kamera spricht, was ja dann auch noch, wo du auch überlegst, okay, macht man ja normalerweise im Film nicht, das hat dann so eine Metaebene. Also es, ja, der hat schon seine Momente, aber insgesamt hatte ich den, wie gesagt, was will ich sagen, ich habe den besser in Erinnerung, als er letztendlich war,
alles
nach der Sichtung. Ja. Alright.
Ja, dann Punkte oder was?
Ja, nehmen wir die restlichen Punkte, die sind ja jetzt auch nicht so mega überschwänglich.
Nee, die sind da alle bei dir.
Die sind da ja bei mir, Mainstream-Guest halt.
Da waren wir doch auch der vor harmlose, vielen Jahren waren wir da mal.
Der harmlose Mainstream-Guest.
Das war doch jetzt auch Jahr 1, oder nicht?
Ein neues Attribut ist dazugekommen. Guest, der harmlose. Er kommt da mit seinem Kutter wieder hier und will dir das Land erobern, Alter. Komm, verpiss dich, Junge.
Nee, also
wird mit Stein wieder davongetrieben.
Pauschal harmlos bist du ja nicht. Das ist dann, das, du hast ja nur gefragt, warum die Leute mehr Angst vor mir haben.
Harmlos steht aber in meinem Sternzeichen bei positiver Eigenschaft.
Skills, harmlos.
Ja. Frauen sind sicher in seiner Gegend, weil harmlos.
Ja, aber das ist doch auch, das ist auch ein schönes Attribut.
Das ist ein schönes Attribut, ja. Passt wieder nicht zu dem Sexistenstempel, den du mir aufgedrückt hast. Nee, aber
eben, du bist ja auch Guess Finesse, Alter.
Bin offensichtlich, das bin nicht sehr ambivalent offensichtlich, wie es aussieht.
Du, manchmal haust du Dinger raus, das passt überhaupt nicht zum harmlosen Image. Okay. Was ist da los, ey?
Okay, okay, okay. So, so. ja, ich nehme die restlichen Punkte. IMDb 6,9. Metascore 45. Aha, aha.
Das ist so hart, Alter.
Letterboxd 3,5.
Ja.
Ja.
Kommt überall nicht so gut weg.
Ich habe ihm leider keine 7 mehr geben können, sondern ist bei 6,5 gelandet. Oh, Alter. Fast eine 7.
Ja, jetzt, warum
ganz knapp.
Warum trage ich denn jetzt bei dir 6,5 an? Das ist ja Käse. Ich muss bei mir, warte, ich habe dich auf 8 getippt. Das heißt, oh fuck, 1,5 miese.
Wo bist du gelandet?
Bei 8,5.
8,5, Alter, ja, was?
Und deswegen hast du auch 1,5 miese.
Okay, ja.
Das ist mal eine Diskrepanz. Aber, warte mal, wenn ich das jetzt überfliege, dann hast du doch weniger als ich. Ja, du hast 4 miese insgesamt.
Du sollst das nicht überfliegen, du sollst das richtig rechnen.
Ach so, gut. 1,5 plus 1,5 sind 3, plus 1 sind 4. So, ich habe 2 plus 1 sind 3, plus 1,5.
Oh.
4,5. So, machst du jetzt deinen Ehrenpunkt gleich zu Beginn des Monats.
Ich wollte gerade sagen, ich habe genauso viele Punkte gemacht wie im kompletten letzten Monat in dieser Episode. Auch nicht schlecht so.
So schön, ey.
Guck mal, dieser Großkotz, Alter. Machst deinen Ehrenpunkt diesmal gleich in der ersten Episode, ja? Wow.
Und du fragst dich, warum Leute mich hassen, Alter. Was ist da los?
Ich bin harmlos, du ganz dafür bescheiden.
Ja. Nein, das war natürlich ein Spaß. Ich bin immer noch guter Dinge, dass du mal wieder einen Punkt holst, Alter.
Ich gebe alles, ja.
Hast du mal nachgezählt, wie oft das jetzt schon passiert ist?
Nee, das habe ich nicht nachgezählt. Das wäre ein bisschen deprimiert.
Geil. Ganz, wenn ihm langweilig ist. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, wie viele Punkte ich schon gemacht habe.
Ich umgebe mich grundsätzlich mit positiven Botschaften. Das gehört nicht dazu, dass ich das nachrechnen würde.
Ach, siehst du, wir könnten so viel einfach ratzfatz beantworten, wenn wir das abgecheckt hätten mit einer Datenbank oder so. Wenn wir das einfach besser gemacht hätten alles.
Könnte man machen, ja.
Ja.
Naja.
Ihr seht, wir brauchen Praktikanten, womit wir wieder beim Anfang wären. Ihr könnt uns supporten.
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ja, ihr dürft uns gerne.
Jetzt, wo du einen Punkt gemacht hast.
Genau, erst recht, wo ich einen Punkt gemacht habe, weil in der Support-Episode ist ein noch viel spannenderes Punkteraten, weil da war ich immer die letzten 2 Monate bis zur letzten Episode sogar vorne teilweise.
Das stimmt, ja.
Und dann hat die noch das Unentschieden geschafft. Also da ist das Punkteraten richtig spannend. Insofern kann ich euch empfehlen, uns bei Patreon und Steady zu supporten. Und dafür 6 Mark Tabelleneinsicht zu kriegen, für 12 Deutschmark kriegt ihr Losmacht.
Fängt jetzt wirklich an, Deutschmark umzurechnen, Alter.
Für 20 Mark kriegt ihr auf jeden Fall Sonderepisoden jeden Sonntag und dann gibt es noch für 30 Mark, nee, es klingt viel, Alter, 30 Mark.
Nee, eben. Außerdem, jetzt, das klingt jetzt dann doch irgendwie so, als wärst du ein AfD-Sympathisant, wenn du jetzt anfängst, ein D-Mark umzurechnen, Alter.
Weil die richtige deutsche Mark hier, wieso, machen die das auch? Trauen die der deutschen Mark hinterher?
Natürlich.
Okay. Das ist für mich nur eine Währung. Aber es gibt trotzdem eine Neuerung, die wir hier definitiv erwähnen sollten.
Du Gangster. Ja.
Und ihr habt jetzt den Genuss, unsere Sonderepisoden bei Patreon und Steady auch zu kaufen, wenn ihr nicht bei Patreon und Steady sponsert. Also, weil...
Ja, stimmt. Wenn ihr euch einzelne Episoden reinpfeifen wollt.
Richtig. Wenn ihr euch einzelne Episoden reinpfeifen wollt, wir machen das erstmal mit der aktuellen Episode, die jetzt am Sonntag erschienen ist. Dann stellen wir auch die anderen Episoden, können wir wahrscheinlich auch umstellen dann von Zeit zu Zeit.
Ja.
Aber ab sofort könnt ihr für ungefähr 3 Euro könnt ihr dann auch mal einzelne Episoden hören, wenn ihr sagt, das Line-Up der Filme interessiert mich, da würde ich gerne kaufen. Also unsere jetzigen Supporter sind davon natürlich nicht betroffen, bei euch ist sowieso ein Paket drin.
Ja, ja.
Aber falls jetzt jemand von außerhalb sagt, die Episode will ich hören, will mich aber nicht bei Patreon anmelden, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu.
Ja, wir versuchen das noch ein bisschen einfacher zu machen.
Ja, insofern viel Spaß dabei. Also diejenigen, die natürlich bei uns im Paket gebietet sind, die haben natürlich einen ganz anderen Rabatt und zahlen weniger für ergo viel mehr Episoden.
Ja, das und ist ihr habt es ja mitbekommen, also ihr werdet hier gedisst, ob ihr supportet oder nicht.
Das ist egal.
Das ist ja. Völlig egal.
Das ist egal.
Nein, aber ihr habt hoffentlich auch mitbekommen, dass das alles nur
Spaß.
Spaß.
Alles ist. Nur Spaß, die Scherzkekse von den Banausen.
Heiß und innig.
Wir lieben euch alle. Ja, und dann vielleicht ist es auch interessant, die nächste Support-Episode schon mal zu erwähnen, weil da könnten zwei interessante Rezensionen folgen. Die eine ist Hotshots, der zweite Teil, den ja viele für den besseren finden. Und der zweite Film könnte für Diskussionsstoff sorgen, Salo, die 120 Tage von Sodom. Dann in dieser Episode.
Ja.
Ja, das erstmal zum Line-Up. Und dann sind wir durch für heute, oder? Am Freitag gibt es Neues, nämlich von Lee und Dave.
Ach, ja.
Die haben ein schönes Episodchen aufgenommen. Da dürft ihr euch Freitag dann überzeugen, wie das geworden ist.
Mhm.
Und dann den Freitag darauf wieder Bastarde. Und wir hören uns in der Konstellation, wenn nicht am Sonntag, dann auf jeden Fall nächsten Dienstag.
Guter Plan.
Guter Plan.
Sehr schön.
Fertig für heute.
Ja.
Smooth Outro. Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.